Als wir in Dubai waren und das kommuniziert haben, dass wir da geflohen sind, kamen Nachrichten rein von Leuten, die ich kenne sogar von damals, mit denen ich feiern war, die mir schreiben, was seid ihr für Uso-Eltern?
Leute, die sagen euch, was seid ihr für Uso-Eltern?
Und ihr nehmt eure Kinder doch da bewusst hin und jetzt seid ihr selber schuld, ihr seid solche Rabeneltern. Weißt du,
wie viele Tage wart ihr gefangen in Dubai, bis ihr rauskommen konntet?
Wir sind direkt abgehauen.
Also Flughafen war dicht, es gab keine Flüge raus, keine Flüge rein. Weil wir die Info bekommen haben, im Oman gibt es einen Flughafen und da gehen noch Flüge raus.
Ach, ihr seid gefahren zum Oman von Dubai aus?
Ja, so, wir fahren morgens dahin, 9 Uhr. Es geht so zwei Kinder auf dem Arm, Angie zieht die Koffer und noch das Emilio, unser Baby. Und dann laufen wir. Bruder, es war wie im Film. Es war 9 Uhr, es war heiß. Was ist, wenn die uns nicht drüber lassen? Taxi ist schon wieder abgehauen. Und wir stehen hier mitten im Nichts.
Hä, was passiert hier gerade? Über mir explodieren Drohnen, ich sehe Raketen. Meine Kinder fragen, was ist hier los? Kriegen selber Angst, weil es so laut war. Und du kannst es gar nicht, du kannst es gar nicht einordnen.
Kannst du dir vorstellen, wirklich durch die wahr gewordene Hölle gegangen zu sein in deinem Leben und aus diesem Tal rauszukommen und unfassbar erfolgreich zu werden und Millionen und Abermillionen von Menschen zu erreichen? Nein, die heutigen Gäste, die ich hier habe, haben das hinter sich. Benny und Angie sind einer der bekanntesten Family Couples auf Social Media in Deutschland und erreichen monatlich 100 Millionen von Menschen. Was keiner von euch weiß, ist, was die beiden eigentlich die letzten 11 Jahre, seitdem sie ein Paar sind, durchgemacht haben. Sie sind durch die Hölle gegangen, durch die wahr gewordene Hölle. Das Ganze haben sie mir in 2 Stunden im Detail berichtet und noch vieles, vieles mehr. Tränen sind sogar geflossen. Ich kann euch sagen, diese Folge wird euch emotional komplett abholen. Wenn ihr weiterhin Bock habt auf so geile Gäste bei uns wie heute, dann folgt uns auf den sozialen Medien, YouTube, Insta, TikTok, Spotify und an allen anderen Streaming-Plattformen. Warum? Weil jeder Gast, bin ich der festen Überzeugung, gibt dir was für dein Leben mit. Ja, heute haben wir einige Premieren gefühlt irgendwie. Das erste Mal Podcast zu dritt. Wir haben ja Podcast immer bisher mit einem Gast gehabt. Heute haben wir 2 Gäste.
Freut uns sehr, wirklich. Ist uns eine Ehre.
Zweite Premiere ist euer erster Podcast.
Ja.
Was ich ehrlich gesagt bei eurer Größe und eurer Reichweite und nicht erwartet hätte.
Was ja nicht heißt, dass wir keine Anfragen haben.
Ah, oh. Jetzt wird's interessant.
Das ist die erste Anfrage, die wir
angenommen haben.
Dankend angenommen haben, ja.
Kim, das ehrt mich schon mal, das ist sehr gut. Ja. Und hinter den Kameras sitzt noch ein Kollege, mit dem ich auch seit geraumer Zeit arbeite, den ich heute zum ersten Mal persönlich sehe, der unsere Videos baut. Also ganz viele Premieren heute auf einmal. Ja.
Aber schon, in dem Raum ist Aura.
Ist ganz viel Premiere, ganz viel Aura, ganz viel Premiere. Nein, herzlich willkommen. Der Weg war ja nicht allzu weit, ihr seid ja aus dem Raum Stuttgart zu uns ins Studio. Aber umso schöner und umso toller für mich persönlich, dass ihr mir zugesagt habt, heute hier zu sein. Zu Beginn ganz, ganz witzig, also ihr seid ja keine klassischen Content Creator per se, denn ihr habt schon mal ein ganz anderes Leben, würde ich jetzt mal sagen, wie die meisten Creator da draußen, bedingt auch dadurch, dass ihr Eltern seid. Also ihr seid nicht nur Content Creator, also ihr seid nicht nur ein Paar, verheiratet, arbeitet zusammen, sondern habt auch noch Kinder. Und nicht nur ein Kind, sondern 1, 2, 3 Kinder. Und Was ich besonders witzig fand, war, als wir unseren Termin abgestimmt haben, dass du gesagt hast zu mir, hey, können wir das vormittags machen? Weil um 14 Uhr müssen wir unsere Kinder von der Kita abholen. Und das bringt mich gleich zur ersten Frage. Wie lässt sich euer Content-Creator-Dasein mit 3 Kindern vereinbaren?
Manchmal gar nicht. Also es sind so krass 2 verschiedene Leben, die wir versuchen zu vereinen, dass es an manchen Tagen wirklich überhaupt nicht machbar ist. Manchmal müssen wir uns entscheiden.
Also mit einem Kind war einfacher. Mit 2 Kindern war es auch noch irgendwie machbar.
Ja.
Aber wenn du dann 2 Kleinkinder hast und ein Baby, fast unmöglich. Also fast.
Ganz
wir haben schon gemerkt, wir mussten wirklich 3, 4 Gänge zurückschalten. Was jetzt unseren Content auch angeht, also was Drehen angeht, auch Ideen sammeln. Du hast ja auch gar keine Kreativität mehr, weil du bist ja jeden Tag nur noch auf Minus-Energielevel unterwegs.
Survival Mode.
Der Schlaf mit 3 Kindern ist ja auch kriminell. Vor allem, wenn alle 3 Kinder bei dir im Bett schlafen. Wir haben ja so ein riesen, riesen Familienbett.
Wow.
Und alle sind da drin.
Wow.
Und dann hast du mal nachts hier so einen Arm.
Und da
kommt hier ein Fuß. Dann schreit das erste Kind, weckt das dritte. Und dann gibt es irgendwann so ein kleines Orchester nachts um 3. Und dann machst du halt morgen auf, deine Augenringe sind hier irgendwo, du klebst sie so mit Tesa nach oben und so startest du dann deinen Tag, ja. Dann geht's ab in die Kita.
Okay, wow.
Und das ist auch der einzige Zeitraum, wo wir Zeit hätten oder haben, um Content zu drehen. Die Zeit, wo die zwei im Kindergarten sind, den Kleinen kriegen wir so irgendwie noch immer mitgeschoben.
Der schläft zum Glück noch ein bisschen mehr. Mhm. Ja.
Aber muss halt, Energie muss mitspielen. Ideen müssen da sein. Und Motivation.
Kenne ich.
Ja.
Jetzt erreicht ihr heute Millionen und Abermillionen Menschen. Also ihr habt 2 Millionen Follower auf Instagram, 1,9 Millionen auf TikTok. Weiß ich, wie ist es auf YouTube? Wahrscheinlich.
Boah, YouTube sind wir gar nicht unterwegs eigentlich. Also wir haben einen Account, wir haben mal angefangen damals. Wir hätten am Ball bleiben sollen, aber es hat dann da schon angefangen, dass es einfach nicht machbar war. Also uns nicht integrieren in unserem täglichen
Alltag.
Ablauf und Alltag genauso, dass wir da jetzt, also wir haben 45.000 oder so. Also die hatten wir relativ schnell innerhalb von einem Monat.
Mit Shortform-Content wahrscheinlich, mit Shorts, oder?
Ja, mit lang.
Nee, ja. Oh, wow. Longform. Okay.
Ja, wir haben angefangen mit dem Geburtsbericht von Mali damals.
Das erste
YouTube-Video.
Und dann haben
hatte dann so 230.000 Aufrufe.
Ja. Und dann sind wir Richtung Vlogs gegangen. Aber wir haben es einfach nicht mehr gepackt. Also zeittechnisch alles zu kombinieren mit Familie und Vlog drehen gleichzeitig immer eine Kamera in der Hand zu haben. Das war ein bisschen dann viel. Und dann mussten wir YouTube so ein bisschen beiseite schieben, dass wir uns wieder auf Insta und TikTok ein bisschen mehr konzentrieren.
Ja, es erreicht ja nicht nur deutschlandweit oder im Dachraum Millionen von Menschen, sondern international. Und es haben auch schon internationale Größen euren Content geteilt. Dazu kommen wir gleich. Aber ich möchte mal ein bisschen zurückspulen in der Historie. Die Zuschauer oder Zuschauerinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen werden nicht wissen, dass wir beide uns schon eine ziemliche Weile kennen. Denn vor circa 12, 13 Jahren, als ich mich in einem Fitnessstudio angemeldet habe, war Benny damals dort Trainer. Ja. Und
Angie übrigens auch.
Ja.
Angie, habt ihr euch dort kennengelernt?
Ja.
Krass. Okay, dazu kommen wir auch gleich. Haben uns dort kennengelernt, ne, hat mich damals gebrieft, war Trainer, man hat sich gegrüßt, man hat sich gekannt, man hat sich gesehen, alles schön, alles gut. Dann, ich weiß nicht, ob ich irgendwann raus bin aus dem Studio oder du vor mir als Trainer raus, wieder, wie es nochmal war, ob du vor mir als Trainer raus bist oder ich
wir
als...
Waren nach 2 Jahren waren wir dann bundesweit für die Kette unterwegs.
Ah, okay, dann wart ihr...
Dann haben wir uns da wahrscheinlich so aus dem Augen...
Draußen und dann haben wir uns auch nicht mehr gesehen und wir sind uns auch nicht mehr begegnet. Und da gab es vor 2 oder 3 Jahren ein Social Media Fußballturnier in Mainz, Battle of the Socials. Grüße gehen raus an Christian Fuchs, David Stade und alle, die da mit dazu beigetragen haben, dass dieses Mega-Event stattfand. Und dann haben wir uns da wieder getroffen. Auf einmal du mit Kind im Arm, Frau an deiner Seite und ich so, was passiert dir gerade? Ja. So, wie ihr seid hier, wie du bist Content Creator. Und zu dem Zeitpunkt hattet ihr, glaube ich, 800.000 Abonnenten ungefähr an der Zahl. Und dann habe ich erst festgestellt, was du machst oder was ihr macht und war völlig überrascht, weil ich dachte so, hä, das ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Ich meine, mein Algorithmus spielt mir auch immer nur das aus, so was ich so selber angucke oder hier mein Finance-Thema oder mein Immobilien-Thema. Aber ihr seid dann schon im Fit One ein Paar geworden. Habe ich das richtig verstanden?
Ja.
Also in der Arbeit, während der Arbeit ein Paar geworden.
Und seitdem 24/7 eigentlich arbeiten und leben zusammen.
Ich wollte eigentlich nur 10 Minuten schauen. 3 Folgen später saß ich immer noch auf der Couch. Kennt ihr diese gefährlichen Abende, an denen man sich denkt, ich guck mal nur kurz rein. Und plötzlich, irgendwie ist der ganze Abend weg. Genau so ging es mir letztens mit Sky Stream. Ich wollte eigentlich nur kurz nachsehen, was es so Neues gibt und bin dann bei Ein Sommer in Italien, der Doku über die WM 1990 hängen geblieben. Ich wollte eigentlich nur kurz reinschalten und saß dann plötzlich da und habe mir Geschichten über die WM 1990 und Lothar Matthäus angesehen. Das sind aber genau diese Momente, in denen man merkt, warum gute Dokus so gefährlich sein können. Gerade solche Dokus und Hintergrundgeschichten finde ich persönlich sehr spannend, weil man dabei oft komplett die Zeit vergisst. Und genau das finde ich gerade ziemlich cool an Sky Stream. Du fängst an bei einer Doku und landest danach bei einer Serie und musst nicht ständig zwischen verschiedenen Apps wechseln. Warum? Weil Sky, Netflix und Paramount Plus direkt an einem Ort zusammenkommen. Übrigens, aktuell gibt es ein Sommer-Special von Sky. Für 19,99 € im Monat bekommt ihr das volle Entertainment-Portfolio von Sky, also Serien und Filme, inklusive Netflix und Paramount Plus und dazu noch das komplette Sportpaket mit Highlights wie der Formel 1 oder der Premier League. Und was ich daran wirklich praktisch finde, für mich persönlich, ist, falls ihr Netflix bereits habt, wird das einfach zusammengelegt und eure Mediathek bleibt ganz normal bestehen. Das Angebot ist noch bis zum 15.06.2026 gültig, also checkt das unbedingt ganz schnell aus.
Ja, verrückt.
Aber auch witzige Geschichte, weil sie war Kursleitung, sie hat die Kurse gegeben im Fit One und ich war ganz normaler Trainer. Mhm. Und irgendwann, als ich dann gemerkt habe, okay, da ist schon mehr Interesse meinerseits an der Person am Start, sie sich halt überlegt, wie schaffe ich es denn noch mehr Zeit mit ihr zu verbringen, als jetzt nur in diesen 8 Stunden im Gym, wo ja alle Augen auf uns gerichtet sind. Da kannst du ja nichts machen. So.
Oh mein Gott, wie
romantisch. Und dann kam von ihr irgendwann der Aufruf ans Team, hey, wir brauchen einen Kurstrainer, wir würden die gerne intern ausbilden lassen. Wer hätte Interesse denn, auf Ausbildungen zu gehen, die 2 Tage irgendwo in Erkelenz zum Beispiel, ja, stattfinden und mit mir eben dorthin zu gehen.
Ganz kurz, ihr müsst euch vorstellen, Bodybuilder, überall Muskeln, getrimmt auf Aussehen der Muskeln, geht auf einmal mit mir Spinningkurse machen.
Nicht nur Spinningkurse, auch ein Tanzkurs.
Und ein Tanzkurs.
Warum? Und auch
also Muskelberge haben angefangen zu tanzen.
Richtig. Ich habe mich für jeden Kurs, der angeboten wurde,
nicht
angemeldet.
Damit. Okay. Wenn das nicht die romantischste Liebesgeschichte ist, die hier aufgetischt wurde in meinem Podcast, dann weiß ich auch nicht.
Vor allem erfolgreich.
Vor allem erfolgreich. Okay, du hast da den in Erkelenz da diesen zum Beispiel.
Da war der Tanzkurs.
Also du hast so alles belegt, gemacht, getan, um möglichst viel Zeit mit Angie zu verbringen.
Das war der Horror für mich, weil du hattest
Choreografien.
Ich kann schon tanzen, aber nicht nach Choreo, nicht nach Timing. Da muss der Schritt links, da rechts, Arm hoch, hey, hoppala.
Also werden wir dich nicht bei Let's Dance sehen, oder?
Ich kann es probieren, aber es wird
in einem Fiasko
enden. Vielleicht.
Okay.
Das war sehr anstrengend für mich.
Okay.
Ich habe das auch nicht in meinen Kopf reingekriegt.
Ja.
Und dann, ich weiß, dass ich jedes Mal, es gab ja dann auch eine Prüfung bei jeder Anbildung, und ich war so aufgeregt vor jeder Prüfung. Also wahnsinnig aufgeregt. Und die anderen Teilnehmer, unter anderem Angie, waren ja dann auch unter den Zuschauern.
Mhm. Warst du ja wegen der Prüfung aufgeregt oder war sie unter den Zuschauern?
Ja, beides. Beides.
Okay.
Benenne es einfach, er war stets bemüht.
Das ist alles eine 4 in einem Arbeitszeugnis. Ne?
Du musst mal die Tür.
Okay. Und
aber hat funktioniert.
Wie ging es dann weiter? Also wie hat sich dann das so angebahnt zwischen euch beiden, dann, sodass es dann so gefunkt hat schlussendlich? Weil du hast ja, also wenn ich es richtig einordne, eher Interesse an ihr gehabt als du an ihm.
Das Problem war, ich war zu der Zeit...
Vergeben?
Ja.
Oh.
Mit einem der Leitungsfiguren des Unternehmens.
Oh, okay.
War aber für mich überhaupt gar nicht abschreckend, sondern eher motivierend.
Okay.
Das damals Schlechte, aber im Umkehrschluss schon das Gute, es war sehr toxisch.
Die Beziehung?
Ich war in einer sehr toxischen Beziehung, was ich sehr spät gemerkt habe. Mhm. Und er hat mir im Prinzip gezeigt, was es heißt, eine gute Beziehung führen zu können.
Ja, ich bin ja jetzt niemand, der einfach hier Beziehungen zerstört. Ja, mutwillig. Ich habe natürlich auch gemerkt, dass sie nicht glücklich ist.
Mhm. Und wolltest ihr zeigen, dass sie auch glücklich sein kann?
Wollte ihr zeigen, dass es auch schön sein kann in einer Beziehung.
Richtig.
Okay.
Und es hat funktioniert.
So, und dann habt ihr euch kennengelernt immer mehr. Also du hast dich immer mehr angenähert. Genau. Du hast gemerkt, so hey, er will dir nichts Böses. Er ist ein Guter.
Ja. Genau. Interesse war dann von beiden Seiten da. Dann habe ich es geschafft, die andere Beziehung zu beenden. Mhm. So ein bisschen mit Schrecken, aber sie war dann beendet. Mhm. Und dann ging es eigentlich relativ schnell, dass wir 24/7 zusammen waren. Er ist relativ schnell zu mir gezogen. Eigentlich schon so gefühlt 2 Wochen spät.
Okay.
Hegel mit Köpfen machen.
Also, und seitdem.
Das ist richtig.
Und seitdem sind wir ein Paar. Das sind jetzt 11 Jahre her.
Aber jeden Tag zusammen, also 24/7. Also es gibt schon Ausnahmen, wo wir mal vielleicht einen Tag businesstechnisch getrennt sind, aber sonst.
Da stellt sich mir gleich zu Beginn die Frage, also es ging ja wirklich so alles Hals über Kopf bei euch. Mhm. Und viele Kritiker würden wahrscheinlich sagen, lasst euch doch erstmal Zeit. Mhm. Warum überstürzt ihr das alles? Mhm. Sie lacht schon, weil sie bestimmt diese Stimmen gehört hat in der Vergangenheit. Warum macht ihr alles so schnell? Das ist viel zu schnell. Ihr müsst warten. Und du kommst doch gerade erst aus einer frischen Beziehung. Ihr könnt doch nicht gleich zusammenziehen und so. Und dann willst du den gleichen Fehler nochmal machen. Ja? Willst du nochmal auf die Fresse fallen, Angie? Mensch, lernst du nicht aus deinen Fehlern, oder?
100%.
Gell?
100%.
Ja, kann ich nachvollziehen. Aber wie?
Du musst einfach deinem Herz nachgehen. Also wenn du einfach Lust hast, die Person zu sehen, dann...
Ich glaube, dass das Thema heutzutage Beziehung ist in meiner Wahrnehmung sowieso ganz, ganz, ganz schwierig. Erstens,
ganz schwierig.
Das Thema Treue. Gefühlt irgendwie ist Treue ein Gut, was so ziemlich keiner mehr besitzt. Loyalität, Integrität, Zuverlässigkeit. Mhm. Ja. Und das gerade in der Konstellation, wie jetzt bei euch, ihr seid ja nicht nur ein Paar und Eltern, sondern ihr arbeitet zusammen. Das heißt, ihr habt 1, 2, 3 Dinge, die ihr gemeinsam macht und euch verbinden. Und da muss so eine geschlossene Einheit sein, dass nicht mal ein Blatt Papier zwischen euch kommen kann.
Ja.
Und wenn ich mich umschaue, wie heute Menschen ticken, wenn es um Paare geht, Männer, Frauen, ist es absolut abstrus und abschreckend.
Fängt aber auch da schon an, wo die Leute oder die Paare sich kennenlernen. Das ist halt das Ding, weißt
du. Und auch die Zeit, in der wir leben. Ne, weil es wird ja von außen immer irgendwie so suggeriert, so hey, man kann frei sein und jeder soll sein Ding machen und offene Beziehungen hier und jeder kann machen da und so viel, man muss so viel zulassen bei dem anderen. Nein, Alter, also ich bin alte Schule, ne? Ich bin 42 ja. So und ich habe einfach so, und dann komme ich aus dem Balkan, so, ich habe gewisse Werte, so tak, 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 tak. Das geht in der Beziehung und das geht nicht. Das wird wahrscheinlich mit vielen Menschen da draußen sagen, was, wie kannst du so denken und so. Sag ich, ja, aber ich bin eher der Typ, die sagt so, hey, mein Partner, mein Leben, meine Frau, alles andere ist uninteressant.
Genau.
Punkt. Ja. Ja. Es gibt kein Links und kein Rechts da mehr. Genau. Es gibt nur noch geradeaus. Und ihr seid ja das Paradebeispiel dafür. Aber wie habt ihr das geschafft? Ich meine, ihr seid nach 2 Wochen, bist du zu ihr gezogen?
Ich glaube, warum auch das ganze Ding bei uns so gut funktioniert, wir ticken halt wirklich sehr, sehr ähnlich, auch was diese Werte angeht. Also wir vertreten wirklich die gleichen Werte, wir haben den größtmöglichen Respekt uns gegenüber. Wir sind eigentlich sehr, sehr ähnlich. Und deswegen funktioniert es auch, weil wir halt gleich denken, was viele Dinge angeht, was auch Beziehungen angeht, was Treue angeht, was Loyalität angeht, was Vertrauen, nicht jetzt nur, was uns beide betrifft, sondern auch in gewisse Entscheidungen, die man im Leben trifft, gemeinsam, da haben wir halt, legen wir wirklich das Gleiche an Vertrauen in die Waagschale und probieren dann auch einfach aus.
Also würdest du sagen, so sie ist dein weibliches Ebenbild und er ist dein männliches Ebenbild, so weil ihr sagt vom
von den Werten her, ja.
Deswegen hat auch diese Social Media Geschichte halt so gut funktioniert, weil wir beide das Vertrauen in uns hatten, dass wir das schaffen können, weil wir unser Potenzial erkannt haben. Hey, wenn wir diesen Schritt gehen oder wagen, wird es funktionieren, weil wir uns beide halt kennen.
Jetzt seid ihr dann ein Paar geworden damals noch, zu der Zeit, wo ihr in dieser Fitnessstudio-Kette gearbeitet habt. Du hast dich dann von einem der leitenden Positionen, Funktionen, Männern da getrennt. Ihr seid zusammengekommen. Wie lange habt ihr dann noch für das Unternehmen gearbeitet?
Ich glaube noch aktiv 1 Jahr, aber eben bundesweit. Also wir haben teilweise in Hamburg gelebt, teilweise in Frankfurt gelebt und haben dort diese Studios hochgezogen. Bis dann es ein bisschen schwierig wurde mit der neuen Geschäftsführung des Unternehmens und wir sehr schnell dankend gegangen sind. Mhm. Und dann haben wir beschlossen, auch relativ schnell, wir machen ein eigenes Gym auf. Oh. Ein Gym nur von uns beiden, weil wir wissen, wir sind gute Trainer.
Okay.
Wir können sehr viel weitergeben und mitgeben und haben dann ein Studio gefunden, was wir so übernehmen konnten, so wie es war, und konnten dann starten mit unserem eigenen Gym. Es gab aber ein Problem.
Welches wäre?
Immer Probleme.
2 Monate später kam Corona.
Ah, 2019, 2020 war das dann in der Zeit.
Das war nicht 2 Monate, das war schon ein bisschen länger.
Ja, okay, nach dem Sommer.
Fast schon ein halbes Jahr.
Moment. Und ihr habt schon Studio angemietet, Geräte gekauft.
Alles.
Wow. Und ich nehme mal an auf Pump, oder?
Ja.
Wie hoch war der Kredit für das ganze Ding?
Nee, nicht mal Kredit. Wir haben die Rechnung anders gemacht, weil es gab schon einen Mitgliedsstamm in diesem Studio, was wir übernommen hatten.
Ah, ihr habt ein bestehendes Studio übernommen?
Ja.
Genau. Und da haben wir sozusagen mit den Einnahmen von den Mitgliedern gerechnet und sozusagen auf Nullinger.
Das Ding war, wir waren sehr naiv.
Ja.
Wir waren wirklich sehr naiv. Und wir haben uns halt da auch ein bisschen verarschen lassen.
Von dem ehemaligen Studiobesitzer?
Betrifft, ja.
War das hier im Raum Stuttgart das Studio, ja, oder? Habt ihr schon mal geäußert, welche Studie das war?
Nein.
Okay.
Und da waren halt Zahlen
bei
den Gesprächen. Genau. Und dann am Ende wurde das uns zum Verhängnis und dann standen wir halt da.
Also habt ihr eigentlich erstmal in eurer gemeinsamen Geschäftswelt, die ihr aufbauen wolltet, einen schlechten Start gehabt? Ich meine, erstens Zahlen geschönt. Ihr wurdet betrogen und verarscht von einem ehemaligen Studiobesitzer mit Zahlen, die nicht da waren. Dann wolltet ihr starten. Dann kam die Pandemie. Das nächste Brett. Wie ging es dann weiter?
Also erstmal sind wir ganz schön tief gefallen. Wir sind sehr, sehr tief gefallen. Wir haben die erste Welle, haben wir überlebt tatsächlich vom Studio her. Haben uns wieder aufgerappelt, haben gesagt, okay, komm, nächster Versuch, wir machen weiter. Und dann kam die zweite Corona-Welle.
Du musst dir überlegen, wir waren 16 Stunden am Tag in diesem Laden drin, weil wir hatten ja anfangs keine Mitarbeiter, weil wir keine Kohle hatten. Also wir standen nur, wir beide standen da drin und sonst niemand. Von morgens, die ersten, die aufgemacht haben, am Ende haben wir zugemacht und zwischendrin waren nur wir beide auf der Fläche. Jeden Scheißtag. Mit dem Wissen so, fuck, wir sind eigentlich so am Struggeln, am Rudern. Irgendwie werden wir es schaffen, wir müssen es schaffen. Aber es war richtig hart.
Wie lange ging das so, der Zustand?
Ein halbes Jahr wirklich.
16 Stunden am Tag, ein halbes Jahr. Sieben Tage die Woche. Jesus Christ.
Das Gute war, das war relativ nah zu unserer Wohnung. Da konnten wir ein bisschen Zeit einsparen.
Wohnung, Gym, schlafen, aufstehen, arbeiten.
Ja. Wir haben im Gym gegessen, wir haben im Gym, also wir haben teilweise auch geduscht, also wir haben wirklich unser Leben eigentlich im Gym verbracht, nur zum Schlafen sind wir noch.
Okay, und wie ging es dann weiter nach dem halben Jahr?
Genau, dann kam ja die zweite Welle.
Ja.
Und die haben wir dann leider zahlentechnisch nicht überleben können, mussten das Studio abgeben, schließen und waren erstmal bei null, 0,0. Kein Job, kein nichts.
Okay, konntet ihr das Studio so weitestgehend abgeben von den Zahlen her oder von dem, was ihr bekommen habt?
Natürlich nicht.
Also auch da Minus gemacht dann, oder?
So, wie viel? Der Typ wollte ja auch seine Kohle haben. Ja, 200k wollte der, die wir nicht hatten. Der wollte auch nicht mit sich reden lassen. Also oft richtig eklig. Sodass wir gesagt haben, hey, guck mal, das, und wir waren ja eine UG, die mussten wir Insolvenz melden. So dadurch, dass es eine UG war, bist du privat auch insolvent.
Ihr hattet eine Privatinsolvenz?
Ja.
Okay,
das war,
wow.
Das war richtig, also das hat uns schon nochmal, wir lagen schon auf dem Boden und dann kam so Dritte hier da, nimm, batz, batz.
Wow.
Stop it, stop it. Hart, also, das war richtig hart.
Studio übernommen mit gefälschten Zahlen, halbes Jahr 16 Stunden am Tag gearbeitet, quasi im Studio gelebt, Studio abgeben müssen, weil dann die zweite Welle kam und dann da nochmal von der Kohle her so ein Minus gemacht, dass ihr eine Insolvenz hinlegen musstet. Und nicht nur geschäftlich, sondern auch eine Privatinsolvenz.
Ja.
Das Gute,
das
in Anführungsstrichen, also durch Corona warst du nur noch
drei Jahre, anstatt sieben ursprünglich. Wow.
Und die haben wir durchgestanden dann, ja.
Okay. Okay.
Und du musst mal überlegen, so wir standen dann da mit nichts. Also wir hatten keine Jobs, wir hatten keine Einnahmen, nichts. Ein Jahr später oder ein halbes Jahr später ist sie schwanger geworden.
Und ihr wart immer noch mit nichts.
Ja, na klar. Nein,
also wir haben uns versucht, über Wasser zu halten. Wir haben angefangen, in einem H&M zu arbeiten. Wir haben einfach Klamottenständer aufgefüllt, und einfach um Kohle zu bekommen.
Also auch da habt ihr zusammengearbeitet?
Ja.
Ja, sag ich aber auch warum. Weil, also ich habe mich natürlich ich habe mich für Gyms beworben gehabt. Angie war es dann irgendwann egal. Sie meinte, hey, da ist eine Stelle frei geworden, hier in Cannstatt. Ich bewerbe mich da beim H&M.
Im Carré.
Im Carré, ja. Genau. Okay, easy, alles klar, wurde eingeladen zum Forschungsgespräch. Wir gehen beide hin, also ich habe sie begleitet zum Forschungsgespräch, stehen dann draußen, bevor sie reingeht. Und ich sag so, innerlich kam mir so, guck mal, das kann doch nicht sein, dass jetzt Angie Geld verdienen geht und ich habe immer noch keinen Job gefunden, weil ich so dumm ticke und nur jetzt in einem Gym arbeiten will, weil ich mir zu schade bin, okay, was anderes zu machen. Und dann kam mir dieses Gefühl hoch, dass ich dachte, hey, es kann doch nicht sein. Sag zu ihr, bitte frag in diesem Gespräch, ob die noch eine Stelle frei hätten. Ich komme dann einfach mit. Ich arbeite auch hier in diesem Laden und tu einfach Klamotten aufbügeln, geh an die Kasse, kehr den Boden, juckt mich nicht. Hauptsache, wir haben dann beide einen Job und wir verdienen beide Geld. Und dann so passiert wie gedacht, kam sie raus und meinte, ja, die haben noch einen Posten frei. Wenn du willst, kannst du auch anfangen.
Und habt ihr zusammen dort angefangen?
Ja.
Und wie lange habt ihr beim H&M gearbeitet dann?
Ich glaube dann so 4 Monate. Also wir haben im Sommer angefangen und dann im Winter war dann bekannt, dass ich schwanger bin. Und dann durfte ich wegen eben auch der Pandemiezeit, bin ich direkt ins Beschäftigungsverbot gekommen. Einfach weil es dort ein Personenverkehr war und dann wegen den Keimen war es zu gefährlich, wegen der Schwangerschaft. Es war so, ich glaube, in der Zeit war es so gesetzlich, musste man ins Beschäftigungsverbot. Und dann ist Benny im Prinzip mitgegangen. Das Ding war, dass wir während dieser Zeit beim H&M haben wir zu Hause mit Social Media angefangen.
Das Krasse für Menschen, die sich ja nicht mit Insolvenzen auskennen, ist, ihr habt ja nur einen bestimmten Grad an Verdienstmöglichkeit. Also das heißt, alles, was drüber hinausgeht, wird vom Insolvenzverwalter abgezwackt, einkassiert. Ich glaube 1200 Euro oder so pro Person darfst du verdienen oder 1250 sowas um den Dreh. Und alles, was drüber hinausgeht, kannst du gleich dir abziehen lassen.
Und wir hatten ja auch eine Wohnung, bevor wir in die Insolvenz sind. Die hat ja auch
Miete gekostet. Ihr wollt ja auch von was leben. Musst du dir
also
dann
wir sind auch Pfandflaschen abgeben gegangen. Also wir haben bewusst auch Pfandflaschen dann abgegeben, um eben dann den Einkauf so günstig wie möglich.
Was heißt abgeben? Habt ihr Pfandflaschen gesammelt?
Also wir sind jetzt nicht raus und haben gesammelt, aber wir haben
wir haben zu Hause auf jeden Fall gesammelt.
Ja, und teilweise auch, wenn die wirklich irgendwo standen, auch mitgenommen. Aber jetzt nicht bewusst raus und haben geguckt, wo sie Pfandflaschen
sind. Sondern wenn du halt irgendwo draußen eine Pfandflasche gesehen hast.
Wenn die ist, habe ich gesagt, Tommy, brauchst du die?
Okay.
Es waren dunkle Zeiten.
Es waren sehr dunkle Zeiten. Mhm. Aber umso schöner finde ich solche Podcast-Formate wie jetzt bei mir, weil das Problem mit Social Media, ich sehe das immer ein bisschen anders, wie vielleicht junge Leute ist, dass Menschen denken, dass das, was man bei euch sieht, zum Beispiel auf Social Media, wobei ihr seid ja schon ungeschont ehrlich, auch jetzt so, was die Story der letzten Tage angeht, aber die denken, das ist das Leben zum einen und das ist so die Wahrheit, ja, und das ist alles so schön und euch scheint jeden Tag die Sonne aus dem Arsch, aber die Wahrheit ist halt eine andere und die ist die, dass zwei Menschen einen wirklich unfassbar schlechten Start hatten, also schlechter geht's ja gar nicht, wenn man sich das vorstellt. Aber trotz allem, ihr sitzt heute hier, ihr seid immer noch ein Paar, das hätte euch ja auch auseinandertreiben können, ja. Ich kann mir sicherlich vorstellen, ihr hattet einige Streits, aber ist ja egal. Trotz allem ist es nach Streitigkeiten auch wichtig, sich wieder zusammenzutun oder zusammenzufinden. Und nicht nur das, ihr erreicht heute aber Millionen Menschen, aber wir kommen gleich dazu. Also Pfandflaschen sammeln, H&M aufgehört, schwanger geworden. Und dann angefangen mit Social Media. Wie kam die Idee, auf einmal mit Social Media anzufangen? Also war das Langeweile wegen Corona, so wie bei mir damals, oder ja?
Also wir saßen, mussten das Studio abgeben. Wir saßen in einem sehr tiefen und dunklen Loch zu Hause auf unserem Sofa, hatten nichts. Und was macht man da? Am Handy sitzen und scrollen. Scrollen durch Videos und sagen, hey Mann, guck mal, wie viele Leute die erreichen mit so eine Art von Content. Also das war auch sehr viel Content, wo wir gesagt hätten, so hey, das hätten wir locker auch machen können. Mhm. So, und dann haben wir gesagt, warum machen wir es dann aber nicht? Also was hindert uns im Moment daran, einfach mal Videos aufzunehmen und einfach mal zu probieren? Dann habe ich damit angefangen und habe ihn einfach so ein bisschen mit reingezogen. Er hatte eigentlich gar keine Lust.
Warum? Weil mir damals, heute ist das nicht mehr so, damals war mir sehr wichtig, was andere Leute über mich denken. Ich war auch sehr eitel.
Und das ist das klassische Problem von vielen Menschen.
Ja, und ich hatte wirklich, ich habe mich ungern zum Affen gemacht oder mich blamiert oder so lächerlich dargestellt, weil mir eben die Meinung anderer sehr wichtig war, was jetzt heute zum Glück nicht mehr ist. Und damals, als wir dann eben in diesem mentalen und psychischen Loch auch waren und eigentlich von außen sehr wenig Hilfe kam, auch von Bekannten oder jetzt aus dem Freundeskreis, hat es bei mir so einen Schalter umgelegt, wo ich dachte, guck mal, fickt euch alle. Ich schwöre, fickt euch einfach. Warum soll es mich jucken, was andere Leute über mich denken? Lass machen. Sag mir, was wir machen, ich mach's. Ich bin dabei. Mhm. Du hast angefangen. Erste Video, richtig lächerlich, ist mir heute wieder reinziehen. Aber es war dann egal. Ich bin dann so über diesen Schatten gesprungen und bin dann auch nie wieder zurückgesprungen.
Was heißt erstes Video, richtig lächerlich?
Also wir haben angefangen auf TikTok. Wir haben einfach Trends nachgemacht. Zu der Zeit mit, glaube ich, 10 Filter über dem Gesicht, dass man einen kaum noch erkannt hat. Man hat nur die Trends nachgemacht, die halt gerade viral gingen.
Ja.
Das waren ganz oft irgendwelche Filter, wo man mit der Nase irgend so ein Dings da lang.
Oder du sprichst rum oder du machst so irgendwelche komischen Dance-Moves auf albern.
Oh, ich kenne das noch mit meinem Sohn damals.
Ja. Mhm. Wir haben wirklich sehr viel.
Und dann tanzt halt so eine Choreo.
Ja, also sowas haben wir gemacht.
Okay.
Und dann haben wir gesagt, komm, TikTok läuft gar nicht so schlecht, ist okay.
Kamen so die ersten paar tausend Follower dann schon zustande.
Ja, genau. Lass, dann sind wir live gegangen. Wir sind sehr viel live gegangen. Wir sind sehr viel auf TikTok live gegangen, sobald wir es konnten, und haben einfach uns immer gechallenged. Also wir haben einfach immer irgendwelche Spiele gemacht, gegeneinander. Und der verloren hat, hat halt immer eine Strafe kassiert. Sei es Chili essen, sei es
Rollmops Wasser, so Heringswasser,
ja, also
trinken.
Ganz
so
eklige Sachen.
So wie Fist of Sen.
Okay, okay. Okay.
Aber war wirklich sehr lustig. Die
hat
Leute
sehr
haben
viel Spaß gemacht, ja.
Okay.
Und da, dadurch kamen, glaube ich, sehr viele Follower auf TikTok dann erstmal rein.
Ja. Genau.
Und irgendwann haben wir einfach Instagram-Account.
Ja, irgendwann kam ja Instagram mit Reels. Genau. Als ihr gesehen habt, TikTok, auf einmal ganz viele Stars während der Pandemie haben sich ja auf TikTok angemeldet. So, das war ja der Run auf TikTok überhaupt, die Pandemie. Und dann haben die anderen Socials alle Angst bekommen. Zuallererst Instagram, dann haben die Reels rausgebracht.
Ja.
Da war damals auch mein erster Gedanke so, ey, Moment, ich muss meine Videos recyceln. Also ich bringe die jetzt da auch raus. Und hast du direkt merkt, patz, kriegst du Reichweite geschenkt. So wie bei euch wahrscheinlich. Und dann kam ja YouTube mit Shorts und Facebook mit Reels und so. Ne? Also kamen ja dann alle hinterher geschossen. Wann war der Moment, wo ihr sagt, als ihr Content produziert habt, so, dass da ihr so den ersten Milestone gespürt habt? Also so das erste Mal so ein richtiges Erfolgserlebnis.
Ich glaube, als wir auf TikTok die 10.000 erreicht hatten.
Ja, für uns war das richtig geil.
Wir haben in unserer Wohnung, haben wir so Konfettikanonen, haben wir die poppen lassen und haben daraus ein Video gemacht, wie wir es gefeiert haben, dass wir 10.000 auf TikTok erreicht haben. Das war für uns, das war krass.
Aber das erste Mal richtig realisiert, dass wir damit vielleicht doch Vollzeit weitermachen sollten, bewusst, war, als die allererste Anfrage damals reinkam, also bezahlte Anfrage. Es waren 350 Euro, glaube ich, für eine Werbung, also die allererste. Und da habe ich dann das erste Mal gemerkt, okay, krass, überleg mal, wenn wir davon 10, 15 Stück machen im Monat, also so habe ich dann weitergesponnen, wie viel Geld wir eigentlich damit verdienen könnten. Und das, die erste Anfrage war so das erste Mal bei mir, okay, krass, wir haben was erreicht, woran wir jetzt vollen Fokus legen sollten und was machen wollen.
350 Euro, was hättet ihr machen müssen? Also was war gefordert?
Was war das?
Also ich glaube, wir hatten noch eine Anfrage davor, das war Herrenschmuck. Da hatten wir aber nur 150 Euro, hattest du bekommen.
Stimmt, sorry. Herrenschmuck, ja.
Und dann ging es los mit Babyartikel, da waren es dann 350 Euro.
Ja.
Okay.
So, Babybadewanne.
Und was hatten wir da auf Instagram? Das waren, was hatten wir da?
Auch ab 10.000.
Ja, irgendwie so.
Du sollst das Mikro, die Regie sagt Mikro näher, oder? Kippen. Das passiert, wenn man halt mal so dreht, ne? Mehr kippen, ja.
So?
Also keine Kippe rauchen, sondern Mikro mehr kippen. Während im Dreh. 350 Euro erste Koop. Ich kenne das auch, ja, als die erste Kooperationsanfrage bei mir damals reinkam. Ich so, was passiert hier gerade? So, warum will er mir jetzt Geld geben dafür, dass ich jetzt irgendwas machen soll? War das so der Moment, wo ihr dachtet, wo ihr dann auch gemerkt habt, so, oh, das könnte...
Ja,
ein Job werden.
Ich weiß noch ganz genau, weil ich lag draußen bei uns auf der Terrasse, es war Sommer, also Sonne, und ich lag dort und diese Message kam rein. Wir waren dann schon in einem Management. Also die Management-Anfrage kam da so, glaube ich, 2 Monate vorher oder so. Das fand ich auch schon cool, dass da so 2 Mädels kamen und gesagt haben, hey, wir haben hier ein kleines Management in München, habt ihr Bock, bei uns ins Management zu kommen? Wir haben einen Pool an Brands, die und die Möglichkeiten werden dann für euch bestehen. Wenn alles gut läuft, habt ihr so ein paar coole Deals in Zukunft. Das fand ich schon nice. Und dann lag ich eben da draußen im Garten und krieg diese Nachrichten. Da steht dann ja Angebot, der Preis für die und die Brand. Und ich so, okay, krass, schau mal. So viel Geld, weil für mich ist das viel Geld gewesen.
Ja, klar.
Immer noch.
Keine Frage.
Und wenn man so dafür, dass wir da jetzt eine Minute das Produkt zeigen, bekommen wir diesen Betrag. Krass. Was ist, wenn wir das 10-mal im Monat machen? Guck mal, oh mein Gott, wie geil ist das?
Ja, also ich kenne dieses Bewusstsein für solche Anfragen und das Geld, weil ich ja damals auch angestellt, hier, keine Ahnung, dann bist du auch noch bei H&M gewesen, dann warst du ja gedeckelt durch die Insolvenz mit 1200 Euro im Monat, nicht 350 Euro für ein Video, was du mal eine Minute drehst.
Ja.
Und dann hast du auf einmal gemerkt, so, oh, das sind ja ganz andere Summen und Sphären unterwegs, was man so verdienen kann als Content Creator. Und dann habt ihr Instagram parallel bespielt. Ging es dann immer steiler und steiler? Habt ihr dann irgendwann so einen roten Faden für euch gefunden, was für eine Art von Video ihr macht, wo ihr sagt, so, das ist so euer Erkennungsmerkmal?
Ja.
Wie
ja.
kam das zustande?
Also Schwangerschaft war ja dann am Start. Also ja. Sie war ja dann mit Lia schwanger damals.
Das habt ihr auch Social Media dann auch so
genau. Und da haben wir geteilt. Dann halt die ersten Couple-Videos gedreht, so Situationen aus dem Alltag mit einer Schwangeren zum Beispiel oder auch als Pärchen, aber diese Situation ein bisschen lustig gestaltet. Mhm. Weißt du, so, keine Ahnung, wenn die typischen Gelüste einer schwangeren Frau dann auftreten, wo sie dann nachts Nutella mit Essiggurke im Bett isst und du wachst neben ihr auf und bist halt geschockt und kannst gar nicht fassen, was da gerade neben dir passiert und das halt auch lustig dargestellt. Das war dann so die Art von Content, die wir produziert haben und die sehr hohen Anklang gefunden haben.
Was war das erste hardcore-viralste Video von euch, was ihr hattet?
Also wir haben ja dann tatsächlich auch Pranks gemacht. Also die Prank-Geschichte kam ja dann auch noch mit rein. Das ist parallel angelaufen. Und da war es dann dieser Teddybär-Prank, wo sich...
Der war der krasseste.
Ja, ja.
Aber während der Schwangerschaft war es noch Waffeleisen. Also da bin ich hochschwanger mit einem Riesenkessel rumgelaufen. Ich habe aber auch wirklich, ich habe 30 Kilo zugenommen in der Schwangerschaft. Ich war wirklich allein schon ein Riesenmensch. und habe dann eben noch diesen Kessel vor mir hergeschoben. Und ich bin dann halt mit einem Waffeleisen mitten in der Nacht Richtung Bett gelaufen und wollte halt das Waffeleisen neben dem Bett anschalten, damit ich nachts meine Waffeln essen kann. So, Benny fand es halt nicht ganz so lustig.
Aber wie ist das? Ich glaube, was sich auch viele fragen draußen ist, wenn du jetzt gerade so eine Situation schilderst und du nimmst das mit Kamera auf, ist das dann spontan, situationsbedingt oder ist es gestaged?
Teils, teils.
Ja.
Also manchmal, wenn zum Beispiel solche Situationen stattfinden, die wirklich stattgefunden haben, wo die
Kamera natürlich
nicht lief, genau.
Okay.
Genau.
Aber da sind ja Hormone im Spiel, wenn die Frauen schwanger sind, du kannst dir ja nicht vorstellen, auf was für Ideen, die kommen wirklich nicht.
Okay.
Also wirklich.
Und das war auch so eins der viralsten Videos?
Ja.
Wie viele Aufrufe hatte das?
Das kann ich gerade gar nicht sagen.
Manchmal, nee.
Ungefähr?
Aber ich glaube, da hatten wir schon die erste Million damit, oder?
Millionen Aufrufe aufs Video?
Ja.
Ja, es war das erste virale Video von uns.
Ja?
Eine Million, ja.
Und dieses Teddybär-Video, von dem ihr das gerade hattet?
60 Millionen.
Ja. 60? Mhm. Plattformübergreifend?
Ja, Instagram.
Nee, nur Insta.
Nur Instagram?
Ja, TikTok aber auch. TikTok waren es auch 60.
Ja.
Bitte was?
Oder 70.
Ja.
Wie viele Leute erreicht ihr plattformübergreifend monatlich aktuell?
Über 100. Ah, nee, Instagram ist schon 100. TikTok muss
schon,
ich sagen.
Wir schauen sehr selten auf die Zahlen tatsächlich.
Ja, wir gucken sehr wenig auf Zahlen, weil das auch sehr viel mit einem macht und das habe ich auch abgelegt.
Echt?
Ja, ja.
Ihr schaut nicht mehr auf Zahlen?
Nein, nein.
Aber das wollen doch eure sehr Kooperationspartner wenig. Wissen.
Ja,
das schicken wir rüber und das war's.
Ja. Nein, aber es macht dich kirre. Also bei mir hat sich das in eine Richtung entwickelt. Ich habe hochgeladen und direkt, 3 Minuten später, geguckt.
Okay, viele Aufrufe.
1000 Likes. Fuck, es kommt nicht gut an. So. 10 Minuten später, 4000, oh mein Gott, was haben wir gemacht? Wir haben nicht gut gearbeitet. Nein, ist nicht gut, kommt nicht gut an, scheiße. Direkt das nächste Video gesponnen, Ideen versucht zu sammeln.
Ja.
So richtig Stress gemacht.
Okay.
Und bin dann auch wirklich mental in so eine Sache gerutscht, mit der ich heute immer noch zu kämpfen habe, wo ich nie hin wollte, ja, weil das mich immer so beschäftigt hat. Also es hat mich richtig gestresst. Also ich habe mein Nervensystem mit der Geschichte schon sehr stranguliert.
Hast du ihn dann wieder... genormt so, oder?
War schwer. War sehr schwer.
Das ist ja immer noch so. Also die Zahlen habe ich beiseite gelegt, aber ich habe immer noch mit diesen Folgen zu kämpfen, was diesen Stress angeht und mein Nervensystem.
Okay.
Ja.
Und wann habt ihr so die ersten 100.000 Follower erreicht? Jetzt gerade auf TikTok wahrscheinlich zuerst, dann auf Instagram nehme ich mal an. Also
ich glaube, TikTok war zuerst, ja. Instagram, es ging relativ schnell alles.
Ja?
Ich glaube, ein halbes Jahr später hatten wir die 100.000.
Mhm.
Das Witzige ist, du hast ja uns dann ab Battle of the Socials auch verfolgt.
Ja.
Da hatten wir diese 800K.
Da hatte ihr diese 800K.
Und ich fand es so lustig und ich habe mich immer gefreut, weil Tommy hat so wirklich im wöchentlichen Rhythmus mir DMs geschrieben mit: Bro, das kann doch nicht sein. Wie, ihr habt schon wieder 100K in 7 Tagen gemacht? Das ist doch nicht normal. Wie macht ihr das? Und das kam jede Woche.
Ja.
800K nächste Woche, 900K, dann die Million nach 3 Wochen.
Ja.
Und immer kam diese DM rein. Ja. Ich habe mich voll gefreut.
Ja. Ja, ich bin vom Typ her eher jemand so, der sich freut um den Erfolg meiner Mitmenschen, anstatt sie irgendwie mit Neid und Missgunst zu...
Aber es war halt witzig für uns, weil es so schnell ging. Also
Das
ist ja für uns gar nicht greifbar. Also heute, auch wenn wir hier sitzen... Diese 3 oder 4 Jahre jetzt, die wir da in diesem Game mitspielen, das ging so vorbei.
2020, das ist ein bisschen mehr Jahre, wenn ihr angefangen habt während der Corona-Pandemie, oder?
Ja, aber der Erfolg kam jetzt.
Ach so.
Also mit den ersten 100 Tagen.
Trotzdem habt ihr mit Content angefangen, vor 5 Jahren ungefähr.
Ja.
Ja. Okay, was wahrscheinlich die meisten interessieren wird da draußen ist, die selber mit Content anfangen wollen. Ihr habt ja damals die erste Kooperationsanfrage mit 350 Euro bekommen und habt euch riesig gefreut. So, jetzt sind wir 5 Jahre später, ihr seid um Millionen von Abonnenten gewachsen und erreicht Millionen und Abermillionen Menschen international, nicht nur deutschlandweit. Ja. Was verdient man denn heute so mit einer Kooperationsanfrage? Sie grinst schon. Damals waren es 350 Euro, jetzt sind es wahrscheinlich ein paar Nullen mehr.
Ich muss kurz zählen. 1, 2, 3, 4. Ja, auf jeden Fall.
Ja, okay. Ich bin heute eine Firma und ich möchte eine Kooperation mit Benny und Angie.
Ja.
Was muss ich denn bezahlen?
Dann würden wir es erstmal ans Management weiterleiten.
Aha, okay.
Weil die Verhandlungen führen wir persönlich nicht.
Das macht das Management?
Ja.
Aber das ist ja dann so, dass ja eine Zahl das Management vereinbart.
Genau.
Dann kriegen die ihren Managementanteil. Im Schnitt sind das so 20%, außer man ist jemand anders und nimmt sich 50 oder so. Aber im Schnitt sind nur Management-Fee 20% und die 80% landen bei euch.
Ja. Also wenn jetzt eine Brand richtig heiß auf uns ist, also diese Brand sagt, ich will unbedingt mit Benny und Angie zusammenarbeiten, dann können schon mal so 20.000 fallen.
Für ein Video dann zum Beispiel oder eine Story. Nee, halt, Video. Stories macht ihr, oder? Ja. Video? Story.
Nein, Videos.
Ja.
Videos mehr.
Videos mehr? Also 20.000 für eine Story, die 24 Stunden drin ist, ja. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass ein Video wahrscheinlich bei 40.000 liegt.
Aber wenn die Brand wirklich unbedingt will, es geht auch günstiger.
Ja.
Okay.
Also es kommt natürlich auch darauf an, wen wir also
wollen auch.
Wenn wir als Brand wollen. Es gibt auch Brands, die wir richtig, richtig hart feiern, wo wir sagen, wir stehen also zu 1000% dahinter und das ist auch komplett unser Ding. Dann verhandeln wir auch viel, viel tiefer.
Ja, weil ihr selber halt auch voll Bock auf die Brand habt und schlussendlich. Ja. Wie viel solcher Kooperationen habt ihr im Monat jetzt aktuell so im Schnitt?
Also viel weniger als damals.
Ja?
Wir wählen viel, also gewählter aus, wen wir posten, wen nicht, wer eben in unser Leben passt.
Mhm.
Und wie gesagt, wo wir halt einfach komplett dahinter stehen können.
Das heißt, ihr würdet niemals eine Kooperation eingehen mit einer Brand oder einer Firma, einer Company, zu der ihr nicht steht? Weil, also gehen wir mal davon aus, ich bin Casino-Betreiber. So das berühmt-berüchtigte Beispiel von Content-Creatern, die Casino bewerben. Ich sage, Benny und Angie, ich gebe euch 500.000 Euro, ja, wenn ihr eine Story macht, wo ihr mein Casino bewerbt. Werdet ihr dabei?
Nein.
Auf keinen Fall?
Auf keinen Fall.
1 Million? Auch nicht? Nein? Zuckt ihr da nicht so ein bisschen so, 1 Million wäre schon geil, dann könnte ich mir eine Immobilie kaufen und direkt cashen. Nein?
Finanzamt kommt.
Das Ding ist, so ist die... Geil. Ja. Das Ding ist, das, was wir uns hier aufgebaut haben, das ist ja wahnsinnig. Also wir sind ja richtig stolz auch auf diese Community, die wir haben, die wir über diese Jahre aufgebaut haben. Ein Teufel werde ich tun und denen irgendwas ins Gesicht klatschen, mit dem ich nicht d'accord bin und das ich auch mit mir nicht vereinbaren kann.
Also im Umkehrschluss heißt das, die Leute, die wir zu dem gemacht haben, was ihr heute seid.
Ich werde denen immer dankbar sein, immer, weil die uns jetzt in eine Situation auch gebracht haben, wo ich den größten Luxus genießen darf, was jetzt meine Familie und meine Kinder angeht und es ist Zeit.
Ja.
Das ist wirklich, mir ist alles scheißegal, aber wenn ich die Zeit mit meinen Kindern so verbringen kann, wie ich es jetzt momentan genießen darf, bin ich der glücklichste Mensch.
Das heißt, ihr seid von den Kooperationen deutlich runtergegangen als früher. Verdient wahrscheinlich jetzt im Monat, nehme ich mal an, trotzdem 5-stellig, 6-stellig? Eher 5- oder 6-stellig?
Also uns geht's sehr gut auf jeden Fall.
Ja.
Euch geht's sehr gut, okay. Ja. Hat man am Auto gesehen, als ich gekommen bin. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, nachher sucht jeder das Fahrzeug. 5- bis 6-stellig. Eins vorab ist euch gegönnt, ja, also von Herzen an der Stelle, weil gerade wenn ich die Backstory höre, was ihr alles durchgemacht habt, dann habt ihr euch das mehr als verdient, als Familie, als Pärchen, als Seelenpartner, als Freund, als Freundin, als Mann, als Frau. Wie ist das denn, wenn ihr auf der Straße unterwegs seid eigentlich so zusammen? Ihr seid ja auch wahrscheinlich, wenn ihr jetzt nicht gerade zwischen morgens bis 14 Uhr unterwegs seid, immer mit Kind dabei. Und ich weiß, wie es bei mir ist und ich bin ja nur ein Bruchteil von euch. Werdet ihr draußen angesprochen auf der Straße? Wollen Leute Bilder mit euch, sich irgendwie ständig mit euch unterhalten? Jeden Tag? Jeden Tag. Wie ist das für eure Kinder?
Also ich bin ehrlich, unsere Große, also Lia, die wird ja jetzt im Juni 4, die ist schon, also wenn es am Tag dann mehrere werden, am Anfang ist es cool, so ab der 3., 4. Person, die dann ein Foto machen will oder mit uns quatschen will, merke ich, dass sie sehr genervt ist. weil Mama und Papa sind gerade, wurden ihr weggenommen für den Moment. Sie steht dann da zwar, aber sie darf dann auch nicht frei springen, weil es ist keine Beachtung, die ihr geschenkt wird. Und dann merke ich, dass es sie nervt. Sie zupft dann auch manchmal am T-Shirt und sagt, Papa, komm, gehen wir jetzt.
Ja. Wie ist das für euch selber? Also nervt es euch manchmal? Oder ist es, was heißt nerven? Ja, ist es manchmal anstrengend, dass ihr auch so Tage, wo ihr so, boah, ich hab jetzt keine Energie, irgendwie zu lächeln. Ja, gerade wenn ich hier höre, schlecht geschlafen, drei Kinder im Bett, wurde das Ganze noch durchgekickt und durchgetreten und was weiß ich. Und dann am nächsten Tag musst du ja funktionieren als Eltern und bist dann unterwegs, musst deine Einkäufe erledigen und alle paar Meter will irgendjemand ein Bild mit dir reden und sich mit dir unterhalten und dich überschütten mit Komplimenten und keine Ahnung. Und
also es gibt tatsächlich Tage, ich spreche jetzt mal so aus Mama-Sicht, wenn man so komplett überreizt ist, wenn so drei Kinder den ganzen Tag irgendwie draufhacken mit allen möglichen an Bedürfnissen und man muss die alle irgendwie zufriedenstellen. Und man läuft dann durch den Einkaufsladen, möchte eigentlich nur noch nach Hause, den Einkauf nach Hause bringen, dann ist es schon wirklich anstrengend. Dann sagt man auch echt so, boah, jetzt, genau wenn jetzt jemand kommen würde, mit mir reden würde, ich weiß nicht, ob ich dieses Bild von der gut gelaunten Angie im Moment zeigen kann.
Aber wir lassen es den Follower natürlich nicht spüren. Also wenn dann trotzdem jemand kommt, wir freuen uns immer.
Immer.
Also wirklich, wir machen auch immer Fotos. Wir haben noch nie jemanden außer einmal im Freibad, so halbnackt. Ja. Da haben wir gesagt, hey, später, wenn wir gehen und angezogen sind, können wir gerne ein Foto machen. Aber wir sagen nie, nein, es gibt kein Foto.
Nee.
Also wir freuen uns wirklich, wir sind immer freundlich, was sie auch sind. Das ist dann ja auch nicht gestellt, wenn es dann halt in der Situation, wenn wir wirklich scheiße gelaunt sind, vielleicht doch ein bisschen gestellt ist eigentlich, aber freuen wir uns wirklich immer, Follower zu treffen.
Ja, ich kenne das. Also du bist ja nicht jeden Tag gleich gut gelaunt, also gerade jetzt in eurer Situation. Seid ihr oftmals auch mit der Sache konfrontiert? Ich merke, also es gibt ja viele Themen, die in den sozialen Medien jetzt in den letzten Monaten, Jahren viel sensibler behandelt werden wie früher. Dadurch, dass ihr ihre Kinder oder dass ihr eure Kinder öffentlich zeigt, ne, also ihr tut es ja nicht irgendwie tuschieren, retuschieren, sondern ihr zeigt ja ein Kind 1, 2 und 3. Seid ihr auch oftmals damit konfrontiert, dass solche Leute irgendwie torpedieren und sagen, wie könnt ihr eure Kinder im Internet zeigen? Das Internet vergisst nicht und keine Ahnung und hast du nicht gesehen und was weiß ich.
In den Kommentaren auf jeden Fall.
Ja?
Ja. Also okay. So jetzt angesprochen, draußen wurden wir noch nie da drauf, aber so im Internet natürlich. Unter Videos oder Stories, in den Nachrichten kommt es schon mal vor.
Privatnachrichten bekommt ihr auch in der Richtung?
Ja, natürlich.
Okay, wie geht ihr damit um? Antwortet überhaupt oder löscht ihr einfach nur und lasst es unkommentiert?
Ja.
Ja?
Ja.
Weil ihr selber wisst, was ihr tut.
Ja.
Und sagt so, ihr seid euch ja dessen bewusst.
Genau.
Jetzt seid ihr Content Creator geworden, erfolgreich, verdient 5- bis 6-stellig im Monat. Aber ich bin da immer sehr kritisch dem Thema gegenüber, Content Creator zu sein. Warum? Weil ich sage, irgendwann ist die Luft ja auch raus. Deswegen sollte man sich immer noch nebenbei was aufbauen. Falls morgen, keine Ahnung, Facebook und Instagram und TikTok machen den Laden zu und sagen so, uns gibt's nicht mehr, jetzt ganz krass gesponnen. Was macht man dann? Ja, da muss ja irgendein Plan B her oder irgendeine Möglichkeit, irgendein Geschäftsgebaren vielleicht noch nebenbei, was man machen sollte, um auf mehreren Beinen zu stehen. Wie ist das denn bei euch? Habt ihr noch...
Ja, deswegen hatte ich ja auch ein, zwei Mal die Anfrage an dich rausgeschickt, zwecks Immobilien, aber kam ja bis heute leider nichts zurück. Und sonst...
Das ist gelogen. Das ist fürs Protokoll. Er lügt.
Ja, war gelogen. Ja, tatsächlich. Also machen wir uns dahingehend natürlich auch Gedanken.
Okay.
Also da wird auch... Also dieses Jahr zum Beispiel kommen wir auch mit dem Produkt dann auf den Markt.
Mit dem physischen Produkt?
Ja, wo wir sehr viel Hoffnung und auch Potenzial drin sehen.
Okay.
Und, genau.
Was ist das für ein Produkt? So eher was für Kinder oder?
Auch.
Für Eltern?
Eher Richtung Kinder.
Ja, aber auch, ja. Ich mag das auch.
Ja.
Sehr.
Ja.
Hat jeder schon mal probiert?
Ein Lolli?
Nein.
Okay. Nein. Also nichts zum Essen und zum Trinken?
Vielleicht schon.
Vielleicht.
Da spinnen wir jetzt auch gleich mal weiter, weil wir es von Essen und Trinken gerade haben. Ihr habt auch ein Kochbuch rausgebracht.
Ja.
Und das nicht alleine, sondern mit einem anderen Influencer, dem lieben Stefano Zarella. Das war letztes Jahr, glaube ich, noch, ne?
Mhm.
Ja.
Letztes Jahr, weil ich habe auch ein Exemplar von euch zugesandt bekommen. Und ihr seid damit Bestseller geworden. Eins?
Zwei.
Zwei?
Ja.
Wie war die Erfahrung für euch, irgendwie noch neben Creator da sein, ein Buch rauszubringen? Das ist ja nochmal was ganz anderes, weil ihr seid ja digital unterwegs Und das ist ja offline. Und ich weiß, wie das ist, weil ich habe dieses Jahr auch ein Buch rausgebracht und irgendwie ist es eine ganz...
Auch Glückwunsch übrigens zum Bestseller.
Ja. Dankeschön.
Platz 1, oder?
Fast 7.
Auch okay.
aber wie war die Erfahrung für euch? Weil ich habe gesehen, ihr habt ja dann auch in Buchhandlungen so Signierstunden gemacht. War das so was komplett anderes jetzt gegenüber dem Creator-Dasein? Und wenn ja, wie? Und wie kam das überhaupt zustande, die Idee? War das so, dass ihr habt ja auch Videos gemacht in der Vergangenheit mit Stefano Zarella, so Kochvideos, wo ihr gemeinsam aufgetreten seid und wahrscheinlich so aus dem Daily Doing dachte, hey, lass uns doch mal ein Kochbuch zusammen rausbringen.
Genau, so war's.
Echt?
Ja.
Das war jetzt nur geraten.
Ja, nee, aber nee. So war's. Lass uns ein Kochbuch rausbringen für Familien. Also, weil wir halt so diesen Familien-Aspekt mitbringen. Und Steph natürlich durch seine Kochvideos und durch seinen Content eben da schon am Start ist und er auch schon zwei Bücher davor auf den Markt gebracht hat. Und da dachten wir, komm, lass es doch probieren. Es wäre eine coole Sache. Auch für beide Communities wäre das was Feines. Und dann ging das sehr schnell auch, gell? Also der Stein wurde sehr schnell ins Rollen gebracht und hat dann auch Fahrt aufgenommen und dann.
Habt ihr dann einen Verlag gesucht, irgendwie, der euch da begleitet?
Genau. Ja. Verlag, er war dann am Start, dann kamen die ersten, wurden die ersten Kochideen zusammengesponnen. Also jeder hat so aus seiner Kindheit Input mitgebracht, was so seine Lieblingsgerichte aus der Kindheit waren. Und eben auch Gerichte, wenn wirklich mal die große Familie zu Tisch kommt, die auch eingeladen wird, was man dann eben auf schnell zaubern kann. Und da hatten wir sehr, sehr viele Gerichte und die besten haben es dann ins Buch geschafft. Und dann hatten wir ein tolles Kochstudio, die eben dann diese Gerichte fotografiert hat.
Ach stimmt, du musst ja die Gerichte alle mal kochen.
Genau, und dann musst du sie fotografieren. Dann sind wir mit der gesamten Familie nach Köln gefahren, da war nämlich das Kochstudio. Und dann hatten wir auch die Kids mit dabei. Genau, hatten dann ein paar coole Shots auch mit den Kids, wie sie geholfen haben beim Kochen, weil das war uns auch wichtig, dass Gerichte dabei sind, wo eben auch die Kinder mitmachen können. Mhm. Und dann war das eine coole Sache, ja. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Dann habt ihr das alles aufgenommen, die Bilder von den Gerichten, mit euch, den Kindern, dann wurde geschrieben. Und dann kam ja irgendwann der Tag X, wo das Buch, das erste Manuskript dann wahrscheinlich fertig war. Ja. Wo dann wahrscheinlich ein paar Feedbackschleifen gab, so ein paar Änderungen und so weiter und so fort. Ja. Wie war der Moment, wo ihr das erste Mal haptisch das Buch in der Hand gehalten habt?
Krass. Verrückt.
War schon sehr, sehr nice, muss ich sagen.
Ja?
Ja, ja. Weil wir wussten halt auch, dass es konnte nur erfolgreich werden, weil wir die Community ja schon vorab durch die ganzen Prozesse eigentlich mitgenommen haben und das Feedback war immer positiv. Also wir haben gemerkt, da kommt so viel zurück. Die freuen sich richtig darauf. Und als wir es dann das erste Mal selber in der Hand hatten, war das so, okay, krass, das ist das Buch, was...
Ihr habt das sogar, glaube ich, aufgenommen, ne? In dem Moment, wo ihr das erste Mal in der Hand hattet. Ja. Ich habe das gesehen.
Ja. Das war schon sehr cool.
So, das Buch an sich war, finde ich, gar nicht so das Krasseste, sondern wenn man in die Buchhandlung läuft
und stimmt, dann sein eigenes Buch dann drin
entdeckt, das, den Moment fand ich krasser.
Ja, Moment.
Und das erste, also bevor es in die Buchhandlung rauskam, war wahrscheinlich vorher bei Amazon vorbestellbar, nehme ich mal an. Wart ihr dann schon da in diesen Unterkategorien auf Platz 1, 2 oder 3 irgendwie?
Ja. Überall auf 1 eigentlich.
Überall auf 1?
Ja, außer halt im Gesamten.
Okay. Also in diesen ganzen Unterkategorien wart ihr überall auf 1.
Ja.
Und dann kam ja der Tag X, wo ihr in der Buchhandlung dann da wart, also offiziell verfügbar. Habt ihr gezittert, weil ihr nicht wusstet, ob ihr war das überhaupt euer Ziel, Spiegel-Bestseller zu werden? So?
Eigentlich nicht, um ehrlich zu sein.
Nein?
Nein, nein. Das war ja auch, also wir haben ja mit Büchern gar nichts am Hut.
Okay.
Also es wäre so cool gewesen, also ich war schon damit zufrieden, dass wir Spiegel-Bestseller sind. Das ist schon cool für mich so. Mhm. Weil das ist dann so das Beweis oder das Zeugnis dafür, dass ihr oder man eigentlich ein gutes Buch produziert hat.
Mhm. Verkauft sich das heute nach wie vor immer noch in gewissen Stückzahlen?
Ich habe lange nicht nachgefragt.
Ja.
Müsste ich mal nachfragen.
Ihr bekommt doch Geld für das verkaufte Buch, oder nicht?
Wie gesagt, wir gucken nicht mehr so krass auf
unterschiedliche Zahlen.
Aber tatsächlich war das gar nicht so eine große Rechnung. Also wir haben gesagt, wir machen das Buch, aber jetzt nicht, um Geld zu verdienen, sondern wir machen das Buch aus Leidenschaft, wir machen das Buch aus... einfach, weil wir Lust drauf haben. Und es war nie eine große Rechnung, dass wir gesagt haben, boah, wir verdienen richtig krass daran.
Man muss auch fairerweise dazu sagen, für alle Menschen da draußen, man verdient auch nicht wirklich viel Geld mit einem Buch. Also für viele, die denken, nur weil man Spiegel Bestseller ist und irgendwie, keine Ahnung, ein paar tausend Bücher verkauft hat, bist du Multitrillionär. Nein, das ist nicht so. Da gibt es ganz, ganz viele andere Instanzen noch zwischendrin, die auch Geld verdienen.
Ja.
Und dann irgendwann kommst du.
Ja, so ist es.
Kurzer Hinweis auf den Partner der heutigen Folge, Sky. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe irgendwann aufgehört mitzuzählen, wie viele Streaming-Dienste ich eigentlich nutze. Deshalb finde ich Sky Stream gerade ziemlich praktisch, weil dort vieles zusammenläuft. Aktuell gibt es übrigens ein Sommerspecial von Sky. Und zwar für sage und schreibe 19,99 Euro im Monat bekommt ihr das volle Entertainment-Portfolio von Sky. Also Serien und Filme inklusive Netflix und Paramount Plus. Und dazu noch das komplette Sportpaket mit Highlights wie der Formel 1 oder der Premier League. Und falls ihr Netflix bereits habt, kein Problem. Das wird einfach zusammengelegt und eure Mediathek bleibt bestehen. Wenn ihr genauso gerne gute Serien, Dokus oder spannende Geschichten schaut wie ich, dann findet ihr alle Infos dazu unten in der Beschreibung. Schnell sein lohnt sich, denn das Angebot gilt nur für kurze Zeit. Und was war, also der Moment, dass du es dann in der Buchhandlung gesehen hast, war krass. Dann habt ihr in der ersten Woche ja dann mitbekommen, dass ihr Spiegel-Bestseller seid oder geworden seid. War dann, denke ich mal, auch krass. Dann kam wahrscheinlich die erste Signierstunde auch irgendwann später so, ne? Ja. Wo war das? Hier in Stuttgart, ja, oder?
In Stuttgart, am Rathausplatz.
Mhm.
Da, wo der Bräuninger ist.
Ah, der Osiander?
Ja, genau. Osiander, ja. Da waren wir drin.
Okay.
Und es war auch ganz verrückt, weil es waren so viele Menschen da. Also wir sind wieder angekommen, ja. Und ich konnte das halt nicht greifen, weil ich habe kein Gefühl für sowas. Also klar, die Leute wissen jetzt, okay, da kann man eine Signierstunde mit Benny und Angel und Steph machen. Aber wir hatten davor nie ein richtiges Meet and Greet. Also wir konnten nicht einschätzen, kommen da jetzt wirklich Leute? Und wenn ja, wie viele? Und als wir dann da hingelaufen sind, habe ich schon die Schlange gesehen durch den ganzen Osiander, von oben runter bis nach draußen, und dachte mir so, oh mein Gott.
Sind die alle wegen uns da?
Ja, oder wegen Steph.
Oder wegen Steph. Oder wegen beiden.
Ja. Ja. Und es war schon sehr cool, das muss ich schon sagen. Also ich mag das. Dieses Gefühl, dass so viele Leute dich mögen und wegen dir irgendwo hinkommen.
Jetzt hast du aber vorhin gesagt, dir ist es scheißegal, ob man dich mag oder nicht, vor ein paar Minuten.
Dann ist egal, was Leute über mich denken. Ja, ja. Aber wenn ich dann Leute sehe, die nur wegen mir im positiven Sinne da sind, dann freut mich das.
Okay. Ja, Signierstunde vorbei, Buch rausgebracht und irgendwann flacht das ja auch wieder ab. Ich kenne das von mir. Und da ist es mal interessant, das bei euch zu hören. Wenn ich die letzten fast 6 Jahre zurückblicke, ihr wart ja vorhin auch kurz in meinem Zimmerbüro nebenan. Da habt ihr ein paar Auszeichnungen gesehen. Ich habe irgendwann verlernt, mich über gewisse Dinge zu freuen, weil ich nur noch funktioniert habe. Ich habe mehr Mitarbeiter gehabt, mehr Verantwortung gehabt. Der Druck wurde immer größer im Sinne von, hey, du darfst keine Fehler machen, du musst funktionieren, du musst Geld verdienen, du musst deine Familie ernähren, du hast Mitarbeiter, das kommt rein, dies kommt rein, das kommt rein. Du bekommst zwar hier eine Auszeichnung, da eine Auszeichnung, da nochmal was, da. Ich habe einfach irgendwann mich nicht mehr gefreut über solche eigentlich schönen Momente, weil ich wie ein Uhrenwerk nur noch war. Ich habe nur noch funktioniert, ich habe daily gearbeitet die ganze Zeit so, von morgens bis abends, aber habe diese schönen Momente für mich persönlich gar nicht mehr mitnehmen können und genießen können. Wie war das bei euch? Oder wie ist das bei euch?
Also 100%, also bei mir persönlich 100% gleich. 1:1. Also bei mir hat sich ja, wie gesagt, auch so eine, hatte ich ja auch schon mal erwähnt, also die Community weiß Bescheid, dass ich schon lange so mit Panikattacken zu kämpfen habe, das irgendwann mal gut im Griff hatte, aber durch Social Media und den Erfolg kamen die wieder vermehrt. Und ich habe richtig damit zu kämpfen gehabt und auch heute immer noch und bin dann eben durch diesen ganzen Stress und Druck, den ich mir selber mache, weil ich dann irgendwann einen gewissen Anspruch auch an mich selber habe, bin ich halt da in so eine Spirale gerutscht, die sehr eklig wurde, sodass ich mich über gewisse Sachen auch nicht mehr freuen konnte, die jetzt auch mit Erfolg zu tun hatte, was jetzt unser Business angeht, weißt du, ich meine, sondern ich war einfach auch nur am Tag einfach da und habe funktioniert, wusste, was ich machen muss, aber ich konnte Erfolg nicht genießen. Ich kann teilweise an Tagen Freude von meinen Kindern nicht genießen, weil ich halt so überladen bin mit Stress, mit meinen Attacken, die ich habe. Ja.
Wie war das bei dir im Umkehr, also die andere Seite?
Also ich glaube, ich bin da dann schon eher so ein bisschen mehr der Flummi, der sich dann über sowas schon sehr freut. Aber man sieht dann natürlich auch den Partner, der einfach sehr, sehr struggelt. Und man probiert dann den Partner so ein bisschen aufzubauen, ein bisschen rauszuziehen. Und ist an vielen Tagen nicht einfach.
Mhm.
Aber es gab auch Momente bei mir, wo ein Erfolg kam und dann hieß es so, ja, okay. Aber dafür haben wir das und das nicht bekommen. Oder nicht, das und das nicht erreicht. Oder dann war es so, als wären wir so nicht genug gewesen. Es gab auch solche Tage. Aber sonst versuche ich eigentlich wirklich alles so ein bisschen.
Angie,
ich freue mich auch auf alles.
Angie ist wirklich krass. Sie ist die krasseste Frau, die ich kenne, weil sie so viel, sie muss so viel auch von mir ertragen. Wirklich. Also wirklich. Das ist Wahnsinn. Ich sage so oft zu ihr, wie schaffst du das? Also wie kannst du immer noch dastehen am Ende vom Tag und einfach grinsen können?
Sorry.
Kein Problem. Alles gut. Alles gut. Das ist, wenn man sich ehrlich liebt, ja, und wenn man sich gegenseitig schätzt, was wir ja schon gehört haben von allen beiden, als sie eingangs voneinander gesprochen haben und sich schätzen und sich lieben und füreinander da sind. Und das ist Teil davon, das gehört dazu zu einer Beziehung. Das ist für mich persönlich ein ganz, ganz toller Moment zu sehen, dass da zwei Menschen sind, nicht nur zwei Content-Creator hier, die Millionen und Abermillionen von Menschen erreichen, weil hinter diesem ganzen Social-Media-Scheiß stecken ja immer noch zwei Menschen und zwei Seelen, die ja, wie wir jetzt die letzte knappe Stunde gehört haben, wirklich unfassbar viel miteinander durchgemacht haben. Also ich bin wirklich brutal, ich krieg Gänsehaut, wenn ich überlege, durch was ihr durchgegangen seid und dass ihr immer noch ein Paar seid und immer noch zusammen und ein Kind, zwei Kind, drittes Kind und gemeinsam unterwegs seid und jeden Tag 24/7 irgendwie zusammen seid und euch gegenseitig unterstützt und du hast deine Themen mit deinen Panikattacken und du hast auch viel zu kämpfen, weil du ja Mama von drei Kindern bist, die ja wahrscheinlich auch immer an die kleben und dann siehst du auch noch deinen Partner, der struggelt, für ihn auch da sein musst. Aber was ich besonders schön finde, und das ist meine ehrliche Meinung, ist die gegenseitige Wertschätzung, die ihr an den Tag legt. Weil es gibt nichts Schlimmeres in Beziehungen, glaube ich, wenn keine Wertschätzung da ist und wenn man Dinge für normal nimmt und das alles so abflacht und man so das Gefühl hat, so, hey, das ist jetzt nur noch eine WG, ja, man lebt nur noch nebeneinander. Man funktioniert nur noch, man ist nur noch Eltern, man ist nur noch ein Paar wegen den Kindern, sonst wäre man schon lange getrennt. Dieses Gefühl spüre ich bei euch null. Also man merkt richtig so, auch jetzt durch den Gefühlsausbruch von euch beiden so, hey, hier sind wirklich zwei Menschen, die sich von tiefstem Herzen lieben. Ja, du hast deine beste Freundin, du hast deinen besten Freund, deinen Seelenpartner, Seelenpartnerin, egal wie man es dreht und wendet. Und das ist halt enorm wichtig so. Ne? Also gerade in schwierigen Zeiten, die Erfahrung durfte ich auch in meinem Leben machen, kristallisiert sich immer raus. Wer ist wirklich für dich da? Und deswegen, viele wissen das, ich habe fast gar keine Freunde, so in dem Sinne, dass ich sag so, früher war ich überall und irgendwo, jeder kannte mich, keine Ahnung, ich wusste von allem und jedem Bescheid. Heute ist es so, umso bekannter ich geworden bin auch, umso mehr habe ich mich zurückgezogen, weil ich gemerkt habe, wie eklig Menschen sein können.
Ist so.
Und ich bin mit niemandem unterwegs. Ich bin die meiste Zeit alleine oder mit meiner Freundin oder mit meinen Kindern. Das war's. Ja, weil ich einfach auch von Menschen zu oft enttäuscht wurde. Und das habt ihr ja vorhin auch eingangs gesagt, ihr seid ja 24/7 zusammen. Ich weiß gar nicht, wie es so ist. Habt ihr irgendwie einen großen Freundeskreis irgendwie, mit dem ihr rumhängt oder so? Oder gar nichts dergleichen?
Nein. Also ich habe schon so meine Freunde natürlich.
Mit denen du manchmal zum Fußball und so gehst, so? Ja.
Aber es war's. Ist jetzt nicht so, dass wir uns wöchentlich sehen oder so.
Ja, ist es bedingt dadurch, ist es bedingt dadurch so, dass ihr auch oftmals enttäuscht wurdet in der Vergangenheit von der einen oder anderen Person und dann gesagt habt, so, hey, bevor wir jetzt wieder enttäuscht werden, so, hey, wir wissen, wir können uns aufeinander verlassen, lieber verbringen wir Zeit miteinander mehr. Die Personen, die füreinander da sind, in schlechten Tagen, nicht nur in den guten, als mit irgendwelchen Leuten rumzuhängen, keine Ahnung, die sich vielleicht sowieso nur an eurem Erfolg hochziehen wollen. Das ist ja auch ein ganz, ganz großes Problem. Ich kenne das aus meinem früheren Freundeskreis, bevor ich immer Tommy wurde. Ich nehme mal an, das ist bei euch genauso, mal zwei, dass sicherlich sich die ein oder andere Person aus eurem Umfeld ausgesondert hat. Hat sich euer Freundeskreis so ein bisschen bereinigt die letzten 4-5 Jahre so von früher?
Absolut.
Wurde die belächelt am Anfang, wo die gesagt haben, oh, guck mal, da kommen die, unsere Influencer-Freunde.
Also es gab keinen wirklich, der gesagt hat, ja, ihr macht genau das Richtige. Wir sehen das Potenzial in euch, keiner.
Also wurde die schon belächelt?
Nur.
Ja.
Also durch die Bank weg, aber.
Also ich sag immer, im Business oder egal, ob Business, Content Creator, egal was du machst, was konträr zu dem ist, was alle anderen Menschen machen, gibt es immer drei Phasen. Belächeln, Neid und ich will mit dabei sein. Also diese Abfolge, so du wirst erst ausgelacht oder belächelt, Dann merken die, oh, das funktioniert. Ja. Dann kommt der Neid, ja. Ja, dann Missgunst. Und dann kommt der dritte und ekligste Schritt, der Untermensch-Schritt, wie ich finde, ist, hey, ich will auch was von dem Kuchen abhaben. So, hey, kann ich jetzt mit euch rumhängen und können wir eine Story zusammen vielleicht posten, so, dass die Leute sehen, ich bin ein Freund von euch oder eine Freundin und so, ne? Das habe ich alles miterlebt. Alles, alles bitte. Und das ist wirklich, also, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Das heißt, das Social Media, für mich ist das Unsocial Media, was ich die letzten Jahre miterleben durfte, ist wirklich so die tiefsten seelischen Abgründe des Menschen zu sehen, was Leute bereit sind, für ein bisschen Fame irgendwie zu machen oder irgendwie eine Sekunde von eurem Fame abzugreifen oder vielleicht irgendwo mit dabei zu sein. Und dann will man auf einmal auch ein Business bestimmt mit euch starten, vielleicht ein Geschäft zusammen machen. Ja, da kommen auf einmal die komischen Menschen, denen du mal vor 30 Jahren einen Bleistift geliehen hast in der Schule, sagen, hey, weißt du noch damals, können wir nicht zusammen irgendwie was starten? Wart ihr auch so konfrontiert mit solchen Situationen?
Ja. Es kommen jetzt immer noch, kommen teilweise Nachrichten rein von irgendwelchen Mitarbeitern von früher, von vor 10 Jahren, die sagen, hey, kennt ihr mich noch? Ich denke so, ja, aber...
Ja, sollen wir nicht oder kann ich nicht mal oder habt ihr Platz für mich oder...
Sucht ihr Mitarbeiter oder kann man vielleicht für euch... Habt ihr überhaupt Mitarbeiter?
Ja.
Ja, wie viel?
Also wir haben
eigentlich
eine richtige Mitarbeiterin, ja, die so alles für uns macht, und dann habe ich halt Familie noch bei uns im Unternehmen.
Familie?
Die will ich aber jetzt nicht Mitarbeiter nennen.
Von beiden Seiten Familienmitglieder oder von deiner eher?
Tatsächlich nur von meiner Seite.
Ja. Nur von deiner?
Ja.
Für was sind die dann da? So Content schneiden so? Oder?
Nee, das nicht. Also im Hintergrund Bürokratie, Gedöns.
Okay. Schneidet ihr eure Videos eigentlich noch alle selbst? Mhm. Echt? Keine fancy Agentur, die irgendwie...
Wir haben mal, je nachdem, wenn wir eine richtig coole Brand haben oder jetzt halt ein Werbevideo ansteht, haben wir auch schon mal jemanden mit an Bord, der das professionell macht, den wir dann auch natürlich bezahlen dafür, dass das Video dann geil aussieht, weil wir dann einfach auch der Brand ein geiles Video liefern wollen. Das schon, aber was jetzt unsere normalen Content-Pieces angeht, alles selber.
Alles selber?
Alles
selber. Habt ihr schon mal versucht, mit Agenturen in der Vergangenheit sowas zu machen?
Nee.
Nein?
Nein, warum? Weil ich weiß, es funktioniert, was wir machen. Ich will es lieber selber machen, weil dann weiß ich, wenn ich es selber lustig und gut finde, dann kann es eigentlich nur gut werden. Auch wenn ich dann manchmal enttäuscht werde, aber überwiegend werden die da...
Weil die Likes nicht da sind.
Ja. Nur 30.000 Likes. Was? Mein Spaß.
Das Ding ist, nicht mal ich darf die Videos so schneiden. Es macht alles er.
Ja, aber...
Weil er weiß aber auch ganz genau schon, wo setzt er den Cut? Wo macht er den Zoom? Wo? Und ich bin da manchmal...
Ich weiß schon alles, also vorher, wie ich es machen will.
Und bei mir ist so manchmal, dann vergesse ich da einen Zoom oder dann ist halt... Da der Cut nicht präzise genug.
Sie hat oft schon probiert, wirklich auch gut gemacht, aber ich muss dann trotzdem nochmal drüber rasieren.
Ja.
Habt ihr schon mal in die Haare gekriegt wegen Content?
Ja.
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 Wenn zum Beispiel ein richtig geiles Video produziert wurde, ich so, oh mein Gott, das wird ein Banger. Ich bin mir 100% sicher. Es war so gut. Und ich gehe zum Handy und es wurde nicht aufgenommen.
Weil du den Aufnahmeknopf nicht gedrückt hast.
Und weißt du, was dann an diesem Tag passiert? Ich bin weg einfach.
Ja.
Ich so, guck mal, das war's. Ich habe keine Lust mehr, weil du hast mich gerade demoralisiert.
Okay.
Des Grauens.
Was heißt das?
Wieso drückst du nicht auf den Knopf? Keine Ahnung. Wie, keine Ahnung? Ach, ich habe keine Lust mehr, Babe. Und dann gehe ich einfach.
Ja. Du gehst dann?
Ich gehe.
Und dann tauchst du wieder auf?
Ja, so nach 3-4 Tagen bin ich dann wieder da. Nein, Spaß. Nein, ich verlasse einfach den Raum. Oder ich gehe raus.
Oder ich aus dem Haus raus.
Oder ich gehe auch aus dem Haus und fahre eine Runde Auto.
Ja.
Aber mich stresst es dann, weil ich bin halt schon in diesem Modus. So, ich habe schon zu kämpfen mit diesem Druck. Und wenn ich dann.
Du bist so ein kleiner Perfektionist, oder?
Ja. Ja.
Definitiv.
Und wenn es dann wirklich perfekt gedreht wurde.
Und der Aufnahmeknopf nicht gedrückt.
Dann bin ich so enttäuscht.
Okay.
Und dann kriegen wir uns. Es ist aber jetzt kein Streit, aber es ist.
Weil es ist halt auch dadurch, dass wir eben Videos oft nachstellen, auch Situationen, die ja passiert sind, die sind dann auch emotional beim also wir versuchen immer One-Taker, weil es ist von der Emotion her, wir müssen halt, wenn was passiert ist, es relativ schnell dann versuchen,
dass du noch in der Emotion drin bleibst.
Dass man in dieser Emotion ist, und wenn es beim ersten Mal nicht geklappt hat, dann ist es tot. Also dann kriegt man diese Emotion, die man
hatte. Ich sag auch, umso mehr Takes man macht für ein Video, umso schlimmer wird es.
Ja. Deswegen ist er dann, wenn der Aufnahmeknopf aus Versehen nicht gedrückt wurde.
Oder Akku leer. Ich gehe zurück, Bildschirm ist schwarz. Ich so, hä, wie, du hast, du siehst doch, dass da kein Akku mehr drauf ist. Ja, habe ich nicht gesehen. Boah.
Ja.
Wie bekommst du deine Panik in den Griff?
Sehr schwer. Also früher war das schlimmer. Ich habe ja eine richtige Hypochondrie, sagt man das so, entwickelt. Verrückt, wirklich verrückt. Es gab einen, ich habe mit Panikattacken schon sehr lange zu kämpfen, seit meiner Jugend, aber so zweimal im Jahr vielleicht. Okay, situationenbedingt. Viele Menschen, ich habe gerade Kreislauf oder sonst was. Dann hatte ich aber eine Situation, ich habe einen Freund verloren, auch in meinem Alter, der ist an einem Herzinfarkt gestorben. Okay, und ich stehe bei der Beerdigung dort und sein kleiner Junge guckt da einfach ins Grab und sagt so, Papa, wann kommst du wieder?
Okay. Hat er gesagt dann? Das ist bitter. Herzinfarkt. Wie alt war der?
Im Alter. Auf jeden Fall, der hat auch zwei Kinder.
Okay.
Und dann habe ich so eine Angst entwickelt, dass ich,
dass dir dasselbe widerfahren kann jetzt und dass Angie dann auch alleine dasteht mit zwei, drei Kindern. Ja, das ist
verständlich. Aber es gab keine Vorzeichen.
Also es war einfach, genau, zack, von jetzt auf gleich ist das passiert und dann ist er verstorben.
Genau.
Wie alt war er zu dem Zeitpunkt, als des Versterbens?
Das war vor 4 Jahren oder vor 3 Jahren.
Ja.
Oder 3 Jahren.
34, 35.
Aber dieser Moment halt, weil der, weil ich war schon Papa dann auch. Ich dachte, oh mein Gott, wie schlimm das ist.
Wenn.
Und dann hat es angefangen, Druck auf der Brust. Ich so, scheiße. So, ich habe Panik bekommen. Was ist, wenn mit meinem Herz was nicht stimmt? Okay, ich habe, glaube ich, 7 Herzuntersuchungen durchgemacht. Ich bin nach Köln gefahren zu dem Kardiologen von Kölner Hain, habe gesagt, bitte check mein Herz. Ich brauche diese Sicherheit. Alle Tests gemacht, die sagen, dein Herz ist gut. Ich so, okay, aber ich habe doch diese Symptome manchmal. Okay, dann bin ich in die Lunge. Ich habe wirklich in einem Jahr 15 MRTs gemacht. Lunge, Gehirn, Magen, Magen-Darm-Spiegelung. Ich habe alles, jedes Organ bin ich durchgegangen. Weil halt, wenn Symptome aufgetreten sind, ich diese Panikattacke bekommen habe. Aber des Grauens, sodass ich nachts einfach ins Auto gestiegen bin und ich bin ins Krankenhaus gefahren. Tommy, weil ich dachte, ich sterbe.
Kenne ich, ja.
Und dann fängt halt dieser Kopf an, dann, weißt du, kommen meine Kinder, die Familie, was, wenn ich jetzt gehe, die sind alleine. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Wirklich wahnsinnig. So, das war richtig schlimm eine Zeit lang. Und dann jetzt seit einem knappen Jahr oder so habe ich das schon so besser in den Griff bekommen, weil ich halt weiß, okay, ich kann mir jetzt diese Informationen abrufen. Die Ärzte haben gesagt, da ist nichts. Du Dummkopf. Du bist gesund. Okay, das ist in deinem Kopf. Geht gleich vorbei. Also diesen Gedankengang, den kann ich schon viel besser abrufen und festigen. Okay, aber diese Panikattacken kommen trotzdem immer wieder. Bis heute noch immer. Und wenn ich dann halt Tage habe, wo ich sehr gestresst bin und mein Nervensystem halt wirklich sehr, sehr stranguliert wird und gereizt wird, dann kommen die immer stärker auf. Und ich habe jetzt noch nicht die Lösung gefunden, das Ganze irgendwie loszuwerden.
Okay. Trinkst du viel Kaffee irgendwie am Tag so oder kein?
Ich trinke nicht viel Kaffee. Ich trinke gerne Kaffee, morgens vor allem. Aber ich habe halt gemerkt, dass das ein Indikator dafür ist, dass da was ausgelöst wird.
Yeah.
Weil ich tatsächlich auch, Gastritis wurde bei der Magen-Darm-Spiegelung damals festgestellt. Also keine schlimme, aber die war halt da. Also wusste ich vom Kopf, ich habe was. Und je nachdem, was ich dann noch gegessen habe oder sowas, wurde da halt was gereizt und aktiviert, was dann direkt wieder in diese Attacke gestürzt wurde.
Das mündet dann halt darin. Ja, ich kenne das von mir.
Wenn du jeden Tag hast.
Ja, ja. Ich habe es ja mit 17 das erste Mal bekommen.
Macht dich wirklich kaputt so.
Mit 17 Panik, Angst, Depression.
Ja.
10, 15 Kilo abgenommen. Ja. Ich war dann irgendwie nur noch so, bis ich dann in der Therapie war und dann halt sehr, 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 sehr lange gedauert hat.
Und du merkst, du kannst dich nicht über die schönen Dinge freuen, die das Leben so für dich bereithält. Das macht dich dann auch einfach traurig so.
Ja, und du denkst, du bist der einzige Mensch, dem es so geht auf dem Planeten.
Ja, das denke ich nicht mal, aber ich denke, das wird mein Leben lang so sein.
Ja.
Und das löst dann eine noch viel schlimmere Panik in mir aus.
Ja.
Weil ich denke, oh mein Gott, so kann ich doch nicht, aber das geht doch nicht.
Weißt du, was mein größter, das hat auch jahrelang gedauert, war irgendwann Akzeptanz. Also ich habe damals mit meiner Therapeutin gesprochen, so zu Beginn, die hat gesagt, hey, Herr Primorac, gibt 2 Möglichkeiten, wenn wir hier durch sind mit der Therapie. Entweder wir werden die Panikangst oder Depression komplett besiegen oder sie werden lernen müssen, damit zu leben. Ja? Und es hat halt sehr, sehr lange gedauert, zu akzeptieren und vor allem zuzulassen. Weil das Schlimmste in solchen Situationen ist, wenn du dich dagegen wehrst und vor allem Verdrängung. Ne? Also Verdrängung ist ja sowieso in meinen Augen so das Schlimmste, was du überhaupt machen kannst. Ja. Aber jetzt in dem Fall ist so Verdrängung und dagegen ankämpfen noch viel anstrengender. Weil ich weiß, es kostet unfassbar viel Energie, wenn die Panik ausbricht. Und wenn du dann noch dagegen ankämpfst, dann bist du einfach Energielevel minus 3000. Und da muss ich dann auch für mich selber so ein bisschen Mittel und Wege und irgendwie gucken, was hilft mir da, rausfinden, so Auszeiten hier, dies, das, wenn das passiert, sich zu regulieren, nicht irgendwie noch mehr, weil, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber bei mir war es so, wenn dann die Panik kam, habe ich Panik von der Panik bekommen, ja, und dann ist das so ein Endlosstrudel, so ein Teufelskreis, der einfach nicht aufhört, weil dann hast du Angst vor der Angst, Angst und dann fängst Schweißausbrüche, kalte Hände zittern, Herzrasen, du denkst, du stirbst, ja, das ist so dieses klassische Ding, man denkt, man stirbt, aber es ist ja alles nur hier oben.
Und das Ding ist, das fängt ja bei mir schon an, wenn Angie zum Beispiel sagt, sie hat heute einen Termin, ich bin mit den Kids alleine.
Krieg schon Panik.
Weil ich denke, ich krieg's ja schon gewuppt, aber was ist, wenn ich mit den drei bin und mir passiert was? Oder das kommt wieder. So, da fängt schon an.
Ja.
Der Tag war super, es war nichts, ich hatte keine schlechten Gedanken, weiß sonst was, aber dann kommt dieses, ja, ich muss heute oder nachher kurz dahin, bin ich mit den Kids kurz eine Stunde allein.
Panik.
Also die Panik ist noch nicht da, aber es wurde schon der Gedanke freigesetzt.
Ja.
Und dann später, wenn ich dann alleine bin, kommt der wieder und sagt, jetzt bist du alleine. Guck mal, deine drei Kinder sind da. Was ist, wenn jetzt dein Herz schneller wird? Und dann denke ich, was ist, wenn dein Herz schneller wird? Auf einmal bum, 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 bum.
Während du schon anfängst zu denken, ja.
So ist es.
Aber im Umkehrschluss, sie schafft es ja auch alleine, wenn du nicht da bist.
Ja.
Props an Mama.
Ja, 100%.
Und an Papa natürlich auch, an beide an der Stelle. Am Ende ist auch die Erkenntnis zu wissen, es ist bis dato noch nichts passiert. Es wird auch nichts passieren. Zum Glück. Es ist tatsächlich alles reine Kopfsache. Aber es ist halt ein unfassbar langer Weg, der mit sehr viel Selbstreflexion zu tun hat, sich mit sich selber auseinandersetzen, weil eine Panik, Angst, Depression, das ist ja immer ein Endergebnis von etwas so. Ne? Das fand ja vorher was statt. Der Körper schickt uns ja immer Signale so. Der sagt dann so, jetzt stopp, bis hierhin und nicht weiter, ja, aus. Und dann musst du dann anfangen, dich zu hinterfragen so, ja, wann habe ich irgendwas falsch gemacht oder wann bin ich irgendwie falsch abgebogen? Wann höre ich nicht auf meinen Körper? Weil wir Menschen, wir leben ja in dieser komischen Gesellschaft hier, wir hören ja nicht mehr auf unsere Instinkte, auf unseren Körper. Wir sind ja reizüberflutet, vor allem in eurem Dasein als Content Creator sowieso, ihr habt ja hier auch so diesen Druck, oh, ich muss jetzt eine Story posten, ich muss ein Video machen und ich habe so lange nichts gepostet. Dann kommt hier dieser Berg, dieser Stein da hinten, der dann dir sagt, so, hey, fuck, ihr müsst ja wieder liefern. Ja? Vielleicht kommt dann auch das Management in die Ecke, so jetzt wäre mal wieder Zeit, dass ihr was postet. Ja? Und all diese Dinge, umso wichtiger ist es, sich dann auch so ein bisschen im Alltag rauszuziehen. Gerade jetzt in eurem Fall. Ich meine, ich habe jetzt die letzten Tage, ich fand es ja eh krass, dass ihr heute hier sitzt, weil erst am Wochenende wart ihr mit einem eurer Kinder im Krankenhaus, ja. Und da habe ich ja noch gesagt zu dir so, hey, gute Besserung, sollen wir den Termin lieber verschieben? Und du so, nö, der Termin wird wahrgenommen. Fand ich krass. Dachte so, okay, der Junge zieht durch oder ihr beiden zieht durch. Aber es ist ja nicht einfach, aber ihr funktioniert trotzdem, ne?
Ja, wir funktionieren auch 100%. Das ist aber auch ein wichtiger Punkt, den ich vorhin eigentlich nochmal ansprechen wollte, wenn es als darum ging, irgendwann als Pärchen sich zu verlieren, gab es natürlich auch bei uns Situationen, wo wir uns dabei erwischt haben, dass wir gesagt haben, hey, guck mal, die letzten Tage, wir waren zwar zusammen auf dem Sofa, aber jeder nur so am Handy, so klar hat jeder von uns viel Stress oder die Kinder kosten uns viel Kraft und am Ende vom Tag ist man platt, aber wir reden dann nicht mal mehr so
miteinander,
sondern wir sind halt da und das zu erkennen ist sehr wichtig, aber dann auch wirklich Möglichkeiten zu schaffen, wieder Zeit für sich, sich rauszunehmen, ist halt noch viel wichtiger. Deswegen sind wir dann auch eben, sagen wir, hey, heute machen wir einen Tag Spa zusammen. Also gucken dann wirklich, dass wir dann uns rausnehmen, wenn die Kinder im Kindergarten sind.
Handy zur Seite.
Wirklich genau alles beiseite legen und uns wirklich nur auf uns konzentrieren, auf also uns als Pärchen, sag ich jetzt mal.
Also gab es schon hin und wieder Momente so in den Jahren, wo ihr euch als Pärchen ein bisschen verloren habt, so ein Stück weit oder
also,
ein paar
so
Tage?
Also zweimal auf jeden Fall, wo wir auch dann ins Gespräch gehen mussten als Pärchen und gesagt haben, hey, schau mal, das so darf es nicht sein und so darf es auch nicht weitergehen, weil dann kommen wir vielleicht an den Punkt, wo es zu spät ist und da wollen wir beide auf gar keinen Fall landen. Deswegen lasst uns gucken, dass wir uns bewusst Zeit rausnehmen in der Woche. Dann haben wir auch diese Date-Night-Geschichte angefangen, wo wir dann wirklich einmal die Woche uns abends oder eben vormittags ein Date aussuchen und es dann zusammen bewusst genießen, ohne Handy.
Was ich beim Stream eigentlich am meisten mag, ist dieses zufällige Entdecken. Man startet mit einer Serie und 2 Stunden später ist man plötzlich bei etwas anderem gelandet, wonach man ursprünglich gar nicht gesucht hat.
Bei mir sind es oft Serien, manchmal aber auch Dokus oder Hintergrundgeschichten. Aktuell bin ich zum Beispiel bei Dutton Ranch auf Paramount Plus hängen geblieben. Und ich weiß jetzt schon, dass ich mir ab dem 22. Juni 2026 definitiv die neue Staffel von House of the Dragon anschauen werde. Darauf warten ja gerade ziemlich viele. Gleichzeitig entdecke ich aber immer wieder Dokus oder Filme, die ich sonst wahrscheinlich komplett übersehen hätte. Und genau diese Mischung macht Sky Stream für mich persönlich interessant. Du hast Serien wie Dutton Ranch auf Paramount Plus, House of the Dragon auf Sky, dazu Dokus wie Ein Sommer in Italien sowie die Inhalte von Netflix direkt an einem Ort. Und wenn dann mal ein großes Sportevent läuft oder ich bei der Formel 1 oder der Premier League reinschauen will, ist das genauso unkompliziert verfügbar. Für sage und schreibe 19,99 Euro im Monat bekommt ihr das volle Entertainment-Portfolio von Sky, also Serien und Filme inklusive Netflix und Paramount Plus und dazu noch das komplette Sportpaket mit Highlights wie der Formel 1 oder der Premier League. Dadurch gibt es immer etwas, das gerade zu deiner Stimmung passt. Alle Infos dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Schnell sein lohnt sich.
Das ist sehr, sehr wichtig. Also vor allem für Pärchen, also nicht nur jetzt in eurem Fall. Ich meine, ihr seid ja nicht nur ein klassisches Pärchen. Ihr seid ein Paar, nochmal, ihr seid Eltern. Ihr macht Business zusammen. Also seid ihr ja wirklich also fast jeden Tag von morgens bis abends zusammen. Und gerade dann ist es, glaube ich, umso wichtiger, wenn man bemerkt, und ich merke ja die Chemie zwischen euch beiden, ihr seid euch ja unheimlich wichtig. Also sie dir, er dir, über alle Maßen, ja, sonst würdet ihr nicht so übereinander sprechen und hier in Tränen ausbrechen und du lobst sie und alles drum und dran. Ich glaube, umso wichtiger ist es jetzt auch für alle anderen Paare da draußen, also jeder da draußen, der irgendein Paar ist und sich das heute ansieht und anhört, was hier gesagt wird, ist, wenn man sich wirklich liebt und sich wichtig ist aneinander und merkt, hey, das trifft ja eine Richtung ab, die irgendwann unschön enden kann, im Sinne von, dass das in Richtung Trennung geht, dass man immer wieder merkt, so, hey, Moment mal, da ist ein Moment gerade, und wir reden jetzt hier von Tagen, bei anderen geht es ja Wochen, Monate, Jahre, bis sie checken, so, hey, dass sie komplett abgedriftet sind und eigentlich gar kein Paar mehr sind, sondern eben diese WG-Bewohner, wie ich vorhin gesagt habe, miteinander das Gespräch zu suchen. Wer ist der erste von euch, der aktivere Part, wenn er merkt, so,
Angie, 100%.
100%.
Ja. Ja? Ja, das ist weibliche Intuition. Dass so, hey, Moment, Schatz, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht bei uns, wir müssen reden.
Ja.
So. Bist du dann aber auch einsichtig, wenn die dann so kommt und sagt, so, hey, du hast absolut recht und, oder bist du erstmal bockig?
Nein.
Nein?
Nee. Auf keinen Fall.
Ist er kein Sturkopf?
Nein. Also Sturkopf ja, aber nicht in dem Sinne.
In dem Punkt nicht.
Ja, in dem Punkt. Aber ich muss auch sagen, was ich immer für mich persönlich sehr wichtig finde, zu erkennen, vor all dem, was wir jetzt haben, vor den Kindern, vor der Arbeit, vor allem, was wir jetzt erreicht haben und zu Hause sitzen haben und sonst was, waren wir. Sonst niemand. Es waren nur wir zwei als verliebtes Pärchen. Und wir haben uns nicht ohne Grund zusammengefunden. Und diesen Grund einfach immer wieder hervorzurufen und zu sagen, hey, vor allem anderen waren wir. Das sollten wir
bleiben. 11 Jahre, ne?
Ja.
Ja.
Und genau das sollten wir auch bleiben. Allein schon für unsere Kinder. Also ich möchte auch unseren Kindern zeigen, was ist es, einen guten Partner an der Seite zu haben. Was ist es, sich zu lieben? Was bedeutet das Ganze? Und das ist auch einfach so ein bisschen dann zu zeigen.
So die Ideologie dahinter, so hey, seinen Kindern das halt entsprechend vorzuleben auch ein Stück weit. Was waren denn so, also ich meine, wenn wir auf Social Media zurückkommen, habe ich ja vorhin schon gesagt, so hey, es ist ja immer alles so Friede, Freude, Eierkuchen, alles ist so toll und er lebt das geilste Leben auf Erden und alles ist so super und alles ist so toll. Was ist nicht so toll an Social Media?
Der Hass. Also wir bekommen vergleichsweise wirklich wenig Hass, aber allein das, was wir mitbekommen, auch aus der Umwelt, also von den ganzen anderen Influencern und sonst was, finde ich an Social Media den Hass und ich nenne es jetzt mal das gewollte Niedermachen von manchen Leuten oder so, finde ich sehr krass.
Also für mich ist das jetzt ein bisschen komisch, weil ihr bietet ja eigentlich gar keine Angriffsfläche. Also genau, ich mache ja schon sehr provokativen Content teilweise, wo Leute dann auch gegen mich schießen, aber das ist mir bewusst, weil ich ja auch mit Absicht solchen Content produziere, wo ich so meine Meinung kundtue und ich bin ja oftmals politisch. Ihr seid ja gar nichts dergleichen. Ihr macht ja witzigen Content, Pranks und keine Ahnung. Das Einzige ist dann so, okay, mit eurem Kind im Krankenhaus, aber das ist ja auch eher was Trauriges, ja, so ein Stück weit. Ihr nehmt ja eure Community mit, dass sie, das ist ja auch so eure Art von Content, dass ihr sie ja immer auf eure Reise als Familie mitnehmt. Aber auch da sehe ich jetzt kein Angriffspotenzial irgendwie oder keine Nahrungsfläche oder Grundnahrungsfläche irgendwie euch jetzt anzugreifen. Was für ein Problem haben denn Leute da mit euch? Also ich kann es gar nicht einordnen. Das
ist einfach generelles Problem mit uns als Menschen.
Ja.
Also das ist ja auch dann das, was wir... Also wir finden es schon schlimm, teilweise dann zu lesen, weil es, wie gesagt, wie du schon sagst, eigentlich bieten wir keine Angriffsfläche. Also wieso schreibst du uns jetzt so eine Nachricht, dass wir so gottlose Eltern seien und man uns die Kinder wegnehmen sollte? Und oder auch jetzt, als wir in Dubai waren und das kommuniziert haben, dass wir da geflohen sind, kamen Nachrichten rein von Leuten, die ich kenne sogar von damals, mit denen ich feiern war, die mir schreiben, was seid ihr für Uso-Eltern?
Nein.
Doch.
Nein.
Doch.
Nein.
Dubai schlecht machen, obwohl wir das ja gar nicht gemacht haben zum Beispiel. Und ihr nehmt eure Kinder doch da bewusst hin und jetzt seid ihr selber schuld. Ihr seid solche Rabeneltern, weißt du gar nicht.
Moment.
Ja, sowas.
Moment.
Ihr wusstet doch schon vorher, dass...
Also das im Leute, die ihr kennt, also nicht irgendwelche Fremden.
Ja.
Leute, die sagen euch, was seid ihr für Hurensohn-Eltern?
Ja.
Alter.
Ja.
Dass ihr nach Dubai geht, ja. Wow. Und mit euren Kindern, so what? Ihr hättet ja auch in Sri Lanka sein können oder keine Ahnung. Ihr wartet halt in Dubai in dem Moment. Und das war wahrscheinlich da, wo es ja diesen Iran-Angriff gab, wo ihr dann hier zwischen Dubai und keine Ahnung.
Wir sind ja am Tag gelandet, wo es losging.
Also wo hier Burj Al Arab, bam, hier bombardiert wurde schon da.
Ja, genau.
Und dann wolltet ihr schleunigst wieder raus und hattet mit so ein bisschen Struggles zu kämpfen. Ne? Also ihr habt ja...
Wir konnten es ja gar nicht greifen, das war ja für uns, wir waren ja wirklich auch, also da hat sich ja dann auch eine Angst entwickelt, weil wir waren in einem Land, wo gerade, welches militärisch angegriffen wurde und für mich war das so, was passiert hier gerade, über mir explodieren Drohnen, ich sehe Raketen, meine Kinder fragen, was ist hier los, kriegen selber Angst, weil es so laut war und du kannst es gar nicht einordnen.
Und das von einer Stadt, die ja eigentlich so immer proklamiert wurde in der Vergangenheit, sicherste Stadt der Welt?
Ja, aber... Diesen Zustand gab es ja davor noch nie. Also die wurde ja damit noch nie konfrontiert. Ja. Also wer will mir sagen, wie sicher es jetzt hier ist, wenn über mir 200 Raketen in der Nacht drüber fliegen? Also laber mich nicht voll. Da hast du einfach Angst, vor allem wenn deine Kinder mit dabei sind. Und dann musst du einfach eine Entscheidung nach der anderen treffen und das innerhalb von so Millisekunden, weil du ja nicht weißt, wie sieht's morgen aus? Oder was? Wie schlimm wird's noch? Oder wird's schlimmer?
Habt ihr Angst um euer Leben auch gehabt, so zeitweise da, als ihr da gefangen war? Also als ihr da wart und so gemerkt, so hey, kommt nicht so schnell raus, wie ihr gerne wollen würdet?
Als mir die ersten Bilder geschickt worden sind von Freunden, als diese eine Drohne da im Hotel eingeschlagen ist, am ersten Tag auch noch,
ja.
Da hat sich schon eine sehr große Angst vor mir entwickelt, weil ich dachte, okay, krass, weil jetzt...
Ich meine, bei dir ist ja eh noch krass durch deine Panikattacken, ne? Also das spielt dir ja nochmal zusätzlich in die Karte.
Dann wusste ich, okay, da passiert ja wirklich was. Also da ist ja jetzt... Da hätte jetzt jemand verletzt werden können oder ist jemand verletzt worden. Also das ist ja echt. Das finden sie nicht einfach nur über uns drüber. Und dann habe ich schon Angst bekommen, auf jeden Fall, ja. Weil ich konnte es auch nicht einordnen. Dann wurden die auch Nachrichten geschickt oder Postings, dann war ich vom iranischen Militär, ja, heute Nacht wird die ganze Stadt fallen und solche Sachen. Und das macht ja was in deinem Kopf.
Und ihr seid mittendrin mit euren Kindern.
Und nicht im Hotel, sondern Airbnb, da ist ja jetzt niemand um dich rum.
Ja, der sich um dich kümmert oder dir Informationen gibt, was musst du machen.
So eine Safety-Emotion.
Wie viele Tage wart ihr gefangen in Dubai, bis ihr rauskommen konntet?
In Dubai einen Tag.
Wir haben es ja ganz krass gemacht.
Wir sind wirklich direkt abgehauen.
Ihr habt euch direkt den nächsten Flieger geholt, so.
Also wir war ja nicht einfach.
Also ja, kann ich mir vorstellen.
Ja.
Also Flughafen war dicht. Es gab keine Flüge raus, keine Flüge rein. Wir haben in der ersten Nacht haben wir über eine Kontaktperson in Deutschland unsere Online-Visa machen lassen, weil wir die Info bekommen haben, im Oman gibt es einen Flughafen. Das ist 5 Stunden entfernt, gibt es einen Flughafen, da gehen noch Flüge raus. Aber um über diese Grenze zu kommen, brauchst du halt ein Visum, was wir noch nicht hatten. Also haben wir das in der Nacht noch gemacht und haben entschlossen, am nächsten Tag erstmal mit dem Auto 1,5 Stunden auf die andere Seite zu fahren. Da ist es anscheinend noch ruhig, aber von dort zum Oman sind es immer noch 4,5 Stunden.
Ach, ihr seid gefahren zum Oman von Dubai aus?
Ja.
Okay.
Also wir sind erstmal auf die andere Seite gefahren, in ein anderes Hotel.
Okay.
Und dort eine Nacht übernachtet und sind dann am nächsten Tag zur Grenze gefahren. Mit der einzigen Info, dass dort anscheinend Autos und Fahrzeuge abgestellt wurden, Leute mitzunehmen zu diesem Flughafen im Oman, okay? Aber ihr könnt nicht einfach über die Grenze fahren, weil entweder braucht ihr einen Einheimischen, der euch da drüber bringt. Kein Uber, kein Taxi, kein Mietfahrzeug darf über die Grenze fahren. Oder ihr geht zu Fuß. So, wir fahren morgens dahin, 9 Uhr.
Mit dem Taxi.
Taxi lässt uns 300 Meter vor der Grenze raus, sagt, weiter darf ich nicht fahren, ihr müsst raus hier, ja?
Ja.
Sach und Pack genommen, Kinderkoffer. Alle, geht so zwei Kinder auf dem Arm, Angie zieht die Koffer und noch das Emilio, unser Baby. Und dann laufen wir. Bruder, es war wie im Film. Es war 9 Uhr, es war heiß. Blauer Himmel und du siehst hinten schon durch die Hitze diese...
Ja, ja, diese
Welt, also ja. Luft auf. Und du siehst sonst nichts, außer dann irgendwo das Ziel, Grenzübergang.
Ja.
Laufen dahin, ich merke schon, scheiße, ich bekomme Panik, weil ich wusste nicht, was passiert, also was passiert denn jetzt gleich beim Grenzübergang? Lassen die uns drüber? Wenn ja, was kommt danach? Sind da wirklich Fahrzeuge, die uns dann mitnehmen zum Flughafen? Mhm. Was ist, wenn die uns nicht drüber lassen? Taxi ist schon wieder abgehauen und wir stehen hier mitten im Nichts. Dann noch hingelaufen, Grenzübergang, Pässe abgegeben, Visa gezeigt. Die sagen, ja, geht durch. Ich so, okay, oh mein Gott, alles klar. Erster Kontrollpunkt. Dann gab es noch einen Kontrollpunkt. Da hat es dann ein bisschen länger gedauert. Die haben dann auch gefragt, ja, wie seid ihr hergekommen? Und wie geht ihr weiter? Wir so, ja, wir sind zu Fuß über die Grenze gekommen. Und er guckt zu seinen Kollegen an und sagt so, zu Fuß. Wir so, ja, wir sind zu Fuß gekommen. Okay, und wie geht ihr weiter? Und da waren keine Fahrzeuge da, wie eigentlich gedacht. Und er sagt, wie geht der weiter, weißt du? Und das Ding, ein paar Minuten vorher stehen wir draußen und ein Bus kam angefahren, okay? Ein Bus, der einmal am Tag diese Strecke fährt zum Oman. Für den Bus haben Leute aber im Vorfeld Tickets buchen müssen, okay? Der Busfahrer steigt aus, geht auch so 7-mal rein, raus, gell? So beim 7. Mal sprechen wir dann an und sagen, fahren Sie zum Flughafen im Oman? Der so, ja. Ich so, könnten wir uns mitnehmen? Der so, ja, kostet halt Geld. Ich so, ja, okay, kein Problem.
Was hat er verlangt?
Ich weiß nicht, zu viel auf jeden Fall.
Ich glaube, der hat 60, 70 Euro pro Person, pro Kopf. Also auch Baby, egal, pro Kopf.
Weißt, ich gucke so...
So kann man Bus, natürlich aus der Presskuchensituation...
Bus geschaffen. An von unten und aus der Scheibe gucken uns halt so ein paar Köpfe an, gell, so Einheimische. Mhm. Das ist so, ich sag zu Angie noch so, boah, lass mich einmal kurz in diesem Bus, einfach nur mal gucken. Ich muss mir...
Einen Überblick verschaffen, ja, was da für Leute sind.
Einmal gucken kurz. Ich schaue so rein, ich sehe so, okay, sehr viele Einheimische, aber auch so 3-4 Europäer. Mhm. Ich so, okay, komm, scheiß drauf, wir haben keine andere Wahl, weil es sind keine Fahrzeuge, wir können jetzt nicht einfach laufen bis sonst wohin. Und haben dann diesen Busfahrer bezahlt und der hat uns die Plätze versichert. So. Dann habe ich dem Typ drinnen gesagt, der gefragt hat, wie wir weitergehen. Ja, wir fahren mit dem Busfahrer weiter.
Okay.
Er hat uns das nicht geglaubt, weil das kam so...
Komisch rüber.
Ja, also hat er den Busfahrer gerufen. Hat halt deren Sprache so diskutiert und die sind laut geworden, so wie die halt sind. Gell? Wahrscheinlich haben die sich übers Wetter unterhalten, aber die so... Und ich gucke so ähnlich an, ich so, oh mein Gott, wir sind... Was ist, wenn du es jetzt nicht fahren lässt, gell? So richtig schlimme Situation. Auf jeden Fall nach ein paar Minuten Diskussion mit dem Busfahrer hat er dann gesagt, ja okay, hier sind eure Pässe, ihr könnt gehen. Und dann sind wir 4,5 Stunden mit dem Bus.
Hatte die überhaupt Sitzplätze?
Ja.
Guck mal, wir waren 6 Leute, der hatte 7 Plätze frei.
Wow, Glück im Unglück. Und dann seid ihr im Oman angekommen, 4,5 Stunden
mit der Kaffeefahrt durch den Oman. Und der hat ja immer an den dubiosesten Haltestellen gehalten, weil dieser Bus eigentlich für Einheimische
ist. Okay, 4,5 Stunden später war der Bus wahrscheinlich auch nicht klimatisiert, nehme ich an.
Doch.
Immerhin.
Ja. Zum Glück.
4,5 Stunden später im Oman angekommen.
Ja.
Habt ihr irgendwelche Flüge überhaupt schon vor
in Vorfeld gebucht? Genau, in der Zwischenzeit. Das Ding war so, es gab keine Flüge.
Ja.
Auch die Flüge, die von diesem Flughafen aus geflogen sind, waren alle zu dicht, also voll gebucht. Es gab keine Plätze, die du einfach so buchen konntest.
Ja.
Also haben wir Privatcharter schon angeschrieben. Weil wir gesagt haben, scheiß drauf, dann fliegen wir nach Europa mit dem Privatflieger. Okay, normalerweise 40.000 für diese Strecke. Aber die haben die Situation ausgenutzt und haben 200.000 verlangt.
Bitte was?
Flug, ja. Ungelogen. Und wir haben
200.000 Euro. Ja. Dafür kannst du eine Wohnung kaufen hier.
Ja. Und wir haben, glaube ich, 5 Charter-Airlines angefragt. Und eine hat mir geantwortet dann bei WhatsApp, hat gemeint, hey, 200.000, aber wir haben ein Passagierflugzeug eingekauft und verkaufen die Plätze. Okay? Also kein Privatjet, sondern ein Passagierflugzeug.
Er wollte euch Plätze verkaufen für 200.000?
Nein. 200.000 war für den Privatcharter. Er hat gesagt, okay, 200.000 wollt ihr nicht machen, verstehe ich, aber wir haben noch eine Möglichkeit, weil wir haben ein Passagierflugzeug eingekauft für die Leute, die jetzt nach Europa fliegen wollen und dafür verkaufen wir die Plätze für 1.000 irgendwas. 1.700 Euro pro Platz.
Ja.
Also habt ihr knapp 10.000 dann gezahlt für euch alle 6.
Genau, wir haben gesagt, okay, nehmen wir, weil der Flug ist dann einen Tag später, sollte der starten.
Und das hat dann auch geklappt?
Nach 4,5 Stunden sind wir in diesem Hotel angekommen, haben eine Nacht dort geschlafen, sind am nächsten Morgen zum Flughafen mit dem Flug dann nach Istanbul geflogen. Von Istanbul mussten wir dann nach...
Einen neuen Flug buchen?
Ja. Von Istanbul nach München, weil dort stand unser Auto, weil wir von München aus nach Dubai
gingen. Oh mein Gott.
Und dann von München mit dem Auto nach Hause.
Also habt ihr gute 10 Riesen gezahlt vom Oman nach Istanbul? Dann habt ihr wahrscheinlich von Istanbul nach München.
Nummer 5.
Jesus Christ, ey. Das war ja ein Krimi des Grauens, ey. Ihr seid ja, also wolltet ihr eigentlich ursprünglich in Urlaub gehen?
Ja.
Ja.
Seid wahrscheinlich fertiger zurückgekommen, als ihr losgetigert seid. Boah, aber das muss ja krass was mit einem gemacht haben, ey. Also,
mit deinen Kids halt.
Weißt ja du, eben, das meine ich ja. Du bist ja nicht nur ihr zwei Erwachsene so, weißt du, wo man ja, okay, irgendwie schaffen wir das schon. Du hast ja noch 3 kleine Kinder, das sind ja nicht 3 große Kinder und ein Baby davon sogar.
Das war alles wie so ein Fiebertraum. Also man hat gar nicht mehr mitbekommen, was überhaupt so, also natürlich was jetzt an schlimmen Sachen passiert, hat alles mitbekommen, ungefiltert. Ja. Man hat alles aufgenommen und hat noch mehr Angst bekommen natürlich. Aber so was wir gemacht haben, war alles wie so ein Fiebertraum. Und als wir dann zu Hause waren, waren so, hey, wir waren vor 72 Stunden, saßen wir in Dubai.
Kriegsgebiet.
Und Raketen sind über uns.
Wie gingst du ans Eltern so zu der Zeit?
Schrecklich.
Wahnsinnig schlecht.
Kann ich mir vorstellen. Die haben wahrscheinlich euch schon in München sogar erwartet, nehme ich mal an, oder?
Nee.
Nee? Das nicht?
Die wussten, glaube ich, nicht mal. Also,
was im Detail abgeht?
Ja. Nee. Wie schnell wir es jetzt auch schaffen, zurückzukommen und dies und das.
Ich glaube, meiner Mama habe ich immer nur so Teil-Update, so, wir sind jetzt im Oman. Jetzt sind wir am Flughafen. Jetzt sind wir in Frankfurt. Also.
Boah. Ja. Das bringt mich eben zu einer interessanten Frage. Habt ihr jemals daran gedacht, nach Dubai mal auszuwandern in der Vergangenheit?
Tatsächlich.
Ja?
Ja. Gar nicht so lange her. Ich glaube, jetzt vor 2 Jahren.
Ja.
Haben wir mal gedacht, so, hey, wir lieben das warme Wetter. Wir lieben die Sonne. Natürlich hat es auch Vorteile, was die Finanzen angeht. Aber dann haben wir mal, glaube ich, ein bisschen länger nochmal Urlaub in der Region gemacht und haben gesagt, nee, es ist es doch nicht.
Nee?
Nee.
So Urlaub oder mal so 2, 3 oder auch 6 Monate vielleicht, aber nicht so
dauerhaft erleben.
Alles hier so aufgeben, was dir auch irgendwo Sicherheit bietet und dann halt so in sich in was komplett Neues zu stürzen, war uns dann doch zu heikel.
Wollt ihr in Deutschland bleiben für immer so oder habt ihr jetzt ein anderes Ziel, wo ihr sagt, so da könnten wir uns vorstellen, auszuwandern?
Ich glaube, im Moment sind wir uns noch ein bisschen unschlüssig.
Zwischen also was?
Irgendwie, wir haben Freunde, die sind in die Schweiz gezogen und sind da sehr, sehr glücklich. Mhm. Da waren mal so die Gedanken, okay, ist Schweiz vielleicht eine Option für uns?
Ist ja nicht mal so weit weg von hier.
Genau, deswegen, es wäre nicht so weit von der Familie weg. Andererseits haben wir auch gesagt, wir lieben immer noch die warmen Temperaturen. Spanien ist auch sehr schön. Deswegen, wir sind noch so ein bisschen, wir haben noch 2 Jahre Zeit, bis die Große in die Schule muss.
Ah, wegen Einschulung.
Genau. Mhm. Und in den 2 Jahren müssten wir uns entscheiden.
Bleiben wir hier, oder?
Genau. Aber der Gedanke jetzt direkt von der Auswanderung ist jetzt gerade so ein bisschen auf Eis gelegt.
Ja?
Wir wollen erstmal Ruhe einkehren lassen. Ja.
Aber ich merke halt auch bei mir persönlich, wenn ich jetzt in wärmeren Regionen unterwegs bin, geht es mir einfach prinzipiell ein bisschen besser.
Ja, also ich glaube, und das spreche ich auch für mich selbst, so Menschen, die so psychisch vorbelastet sind, so wie 4, du hast einfach ein ganz anderes Gemüt. Wenn es geht schon damit los, wenn nur die Sonne scheint. Also ich merke es bei mir selber, es muss nicht mal heiß sein. Ich habe einfach ein ganz anderes Gemüt, wenn Sonne scheint. Also die letzten 1-2 Tage, wo es so elendig grau war und geregnet hat, so Gemütszustand. Ja, heute Morgen Sonne scheint, patz, ich gehe raus, bin einfach ein anderer Mensch. Ja, Gefühl so, andere Laune, alles einfach anders. Also und da kann ich es absolut nachvollziehen. Und die letzten Jahre hier in Deutschland, ich bin ja hier auch geboren und aufgewachsen, obwohl ich Balkanwurzeln habe, aber die letzten Jahre waren sehr herausfordernd, finde ich, für mich oder auch für viele andere, angefangen mit der Pandemie damals, weiter mit allem, was hier auf politischer, wirtschaftlicher Ebene passiert und vor allem die Lebensqualität. Also neben politischen Themen, wirtschaftlichen Themen, Wetterthemen, was ich persönlich sehr, sehr schlimm finde, die Entwicklung ist so, wie wir Menschen hier miteinander umgehen. Also das ist ja wirklich geistesgestört. Das geht schon auf der Straße los mit dem Auto.
Das beginnt bei den Kindern schon, will ich.
Das beginnt, ja. Ich habe es letztes Jahr gemerkt. Ich war im Sommer mit meinem Kleinsten, Noah war damals 4, ja. Waren wir im Freibad. Wir haben uns angestellt oben am Feinge Freibad zur Rutsche, ja. Hey, da waren 3-4-jährige Mädels. Die haben den einfach gemobbt. Die haben den einfach fertig gemacht. Ich stehe so da, ich gucke so, wo sind die Eltern? Ja. Ich gucke so, hä, warum ist hier niemand? Und dann machen die das so ein paar Minuten. Ich so, jetzt, stopp. Wo sind eure Eltern überhaupt? Wir sind ganz alleine hier und bla bla. Und ich so, hört auf, den Jungen zu. Und das Tolle bei meinem Sohn zu dem Zeitpunkt war, er hat nicht verstanden, was hier gerade passiert.
Aber die haben den einfach zu zweit niedergemacht. Ey, und das waren Kleinkinder, wo ich denke so, Wahnsinn. Wie kannst du schon so einen Hass in dir haben? Mhm. So, dann fragst du an, zu hinterfragen, woher kommt das? Ne? Weil Kinder sind ja so, die saugen ja das auf, was sie von ihren Eltern sehen. Also kann das ja nur vom Elternhaus kommen, ja? Und dann geht's ja weiter mit Erwachsenen so, ne? Ob du jetzt im Supermarkt bist, wie schon vorhin auch gesagt, oder auf der Straße, oder ey, wir sind nur am Pöbeln. Wir sind nur am Pöbeln, jeder will dich maßregeln, jeder will dir sagen, was du tun und was du zu lassen hast. Und keiner ist entspannt hier. Und dann gehe ich, keine Ahnung, für mich jetzt selber, Kroatien, Serbien, wo ich jetzt herkomme, so meine Wurzeln. Den Menschen geht es wirtschaftlich um ein Vielfaches schlechter als uns. Um ein Vielfaches. Das ist kein Dubai, das ist keine Schweiz, ja. Das ist gar nichts dergleichen. Die sind freundlicher, die sind lebensfroher, angenehmer. Die Uhren ticken einfach anders. Diese Geschwindigkeit, die wir hier haben, die gibt es doch nicht. Und das ist einfach ein ganz anderes Lebensgefühl. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, hey, das ist so schade und warum ich auch selber mit Gedanken spiele, auszuwandern. Weil diese ganzen Gegebenheiten, dieses ganze Thema von verschiedenen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, für mich es sehr, sehr schwer machen, noch hier zu bleiben und zu sagen so, ey, das Land, in dem ich aufgewachsen, also geboren, aufgewachsen bin, meine Erfolge erlebt habe und alles drum und dran, so, ich fühle mich hier einfach nicht mehr wohl auf vielerlei Hinsicht und in vielerlei Ebenen, wo ich sage so, nee, ich gehe lieber irgendwo hin, wo man vielleicht in Summe irgendwie die anderen Menschen weniger haben oder so, aber wir sind glücklicher. Ja, die Menschen teilen mehr. Die haben das, keine Ahnung, Durchschnittsverdienst in Kroatien liegt bei irgendwie 1000 Euro oder so, aber du siehst glückliche Menschen, die sitzen in Cafés, da wird geteilt, da pöbelt keiner keinen an.
Genießen einfach das Leben.
Ich weiß noch, letztes Jahr, als ich mit meinem Team, wir haben eine Workation in Kroatien gemacht, meine Mitarbeiter, die waren perplex, die haben so eine Situation, zum Beispiel auf der Hauptstraße, wir wollen links abbiegen zu einem Kebab-Chambers. Der Autofahrer bleibt auf der Hauptstraße stehen, um mich reinzulassen, abzubiegen. Und die Jungs gucken mich an, hä, was ist hier gerade passiert? Hä, wie der hält an auf der Hauptstraße, um dich reinfahren zu lassen? Das habe ich noch nie gesehen in Deutschland. Oder eine Situation, ich fahre zum Beispiel raus und der muss jetzt anhalten, wo in Deutschland sofort jemand hupen würde, weil er sagt, hier, mach mal schneller und lass mich durch. Nix, gar nix, nichts dergleichen. Und das ist so, also ich merke, vor allem umso älter ich werde, umso mehr ist mir Ruhe wichtig. Ruhe, geistiger Ruhe, Seelenfrieden, kein Stress und vor allem Menschen, die mich stressen. Deswegen habe ich mich auch abgekapselt von allem und jedem, weil ich es genieße, allein zu sein. Denn der Alltag ist so stressig.
Laut halt vor allem.
Und so laut, dass du einfach lernst, Stille zu genießen. Niemanden zu sehen, niemanden zu hören, runterzukommen, vor allem wenn man Eltern ist. Ja, da ist ja eh nie Stille. Privat, geschäftlich, da sucht man sich dann eben so die Möglichkeiten raus, zu sagen so, hey, da finde ich geil, ich weiß nicht, verfolgt ihr die Beckhams so ein bisschen?
Sehr wenig.
Ich habe das durch Zufall mitbekommen. Hey, die haben, David Beckham ist jetzt, ich habe gestern was gelesen, der ist jetzt ja Milliardär offiziell geworden. Okay. Die haben sich rausgezogen aus London, sind komplett raus und haben ihre eigene Farm, Alter. Du siehst in seinen Videos, wie er irgendwie Zwiebeln erntet und machen und tut und Hühner und keine Ahnung, ja. Und die sind einfach in diesem entschleunigten Leben angekommen und sag ich, ja Mann, das ist Seelenfrieden. Das ist so geil. Menschen, die eigentlich, keine Ahnung, wahrscheinlich in Saint-Tropez, Monaco oder in irgendwelchen Metropolen leben könnten, die gehen raus aufs Land, weil die gemerkt haben irgendwann so, ey, was ist Leben eigentlich? Leben ist nicht Geld im Überfluss,
höher,
Schein,
schneller, weiter.
Höher, schneller, weiter. All das hat einen Preis. All das macht ja was mit dir. Du zahlst ja dafür. Ich habe immer festgestellt, umso mehr Geld ich verdient habe, umso mehr Probleme habe ich auch gleichzeitig bekommen. Weil viele denken, viel Geld löst deine Probleme, aber es entstehen neue Probleme, die du vorher noch gar nicht kanntest. Vor allem, wenn man von da kommt, wo wir ursprünglich her sind, irgendwie H&M, ich bin ja auch aus dem Einzelhandel, wo ich meine 1200, 1500, 2000 Euro netto verdient habe und dann kommen auf einmal ein paar Nullen mehr rein und muss ja erstmal damit klarkommen, aber das ist nicht alles im Leben.
Und ich will halt eigentlich, dass unsere Kinder von früh auf das schon genießen können, weil dass sie nicht in dieser lauten, stressigen Welt eigentlich aufwachsen müssen, wie sie jetzt aktuell ist,
ja,
sondern dass man jetzt eigentlich schon den Schritt wagt, eben in ruhige Gewässer zieht und die eben da aufwachsen lassen kann.
Wie wichtig ist es euch, also ihr macht mir einen sehr bodenständigen Eindruck. Wie wichtig ist es euch gewesen in der Zeit, wo ihr jetzt richtig viel Geld verdient habt? Ist da der ein oder andere von euch beide mal vielleicht kurz durchgedreht und hat irgendwie den Boden unter den Füßen verloren? Oder wart ihr beide schon so gefestigt immer, dass ihr euch charakterlich nicht verändert habt, so, sondern gesagt habt, so, stopp, wir sind immer noch Benny und Angie von früher, nur weil jetzt ein paar Nullen mehr auf dem Konto sind?
Also charakterlich hat sich keiner von uns verändert.
Also ich glaube, dadurch, dass wir beide einfach aus, sag jetzt mal, sehr einfachen Verhältnissen kommen, auch schon von der Kindheit her. Und ich glaube, klar, man hat sich den einen oder anderen Traum hat man sich ermöglicht. Man hat gesagt so, hey, man nimmt man halt, weil man eben ein bisschen mehr verdient hat, sagt man, man macht einen Urlaub jetzt, der ein bisschen teurer ist. Oder man,
aber mit der ganzen Familie. Also wir sind auch so, dass wir wirklich so gut wie es geht und so viel wie es geht einfach auch abgeben. An die Menschen, die uns überhaupt erstmal großgezogen haben. Mhm. Und also wir haben schon sehr viel Geld auch ausgegeben, aber eben dann für schöne Momente, die nicht nur wir genießen dürfen, sondern die ganze Familie dann.
Also alle um euch herum, eure Eltern, Brüder, Schwestern, was eben so alles da ist. Schön, schön. Also ist eure Familie auch schlussendlich auch eine Unterstützung in eurem täglichen Dasein.
Definitiv.
Dass ihr eure Arbeit dann auch, ich meine, ihr könnt jetzt auch hier sein, weil Baby wurde ja auch abgegeben bei Oma und Opa. Ja. Dass ihr einen Podcast-Termin wahrnehmen könnt.
Yes.
Seid ihr für euch so am Peak angekommen oder habt ihr noch weitere Ziele, wo ihr sagt, so hey, ihr seht euch noch weiter oben mit dem, was ihr tut?
Gute Frage.
Mhm.
Also was jetzt Content angeht, sind wir schon Peak, würde ich sagen. Aber nicht, was das Business allgemein angeht. Also wir würden uns schon gern breit gefächerter aufstellen wollen, auch mit der Geschichte, die wir jetzt dieses Jahr dann eben auf den Markt bringen. Mhm. Da sind wir auf jeden Fall noch nicht am Peak angelangt. Aber was jetzt rein Social Media Content angeht, sind wir schon Peak, glaube ich.
Ja?
Ja.
Ja.
Also der nächste Schritt ist, eigenes Produkt rausbringen, um eben mehrgleisig zu fahren und nicht nur eben von Kooperation abhängig zu sein, weil das ist ja schon ein sehr, sehr schwieriges Business als reiner Content-Creator, weil irgendwann bist du gedeckelt. Ne? Also irgendwann geht ja nicht mehr. Vor allem, ich glaube, in Zeiten, man ist auch vieles Crash-Prophetenmäßig in meinen Augen, sagen ja, Content-Creator werden aussterben, wir werden nur noch durch KI-Avatare ersetzt. Aber ich glaube, es gibt immer noch Brands oder Firmen, die Wert drauf legen, dass da echte Menschen sind und keine KI-Avatare. Aber trotz allem, wie ihr vorhin auch schon gesagt, irgendwann ist die Zeit ja auch vorbei, dann ist der Hype weg. Was bleibt dann? So. Und umso wichtiger ist es dann eben, wenn ihr so in eurem Hype noch seid, zu gucken, links und rechts, was könnt ihr noch mitnehmen für euch, um euch noch anderweitig zu etablieren. Ja.
Ich muss auch sagen, so contentmäßig finde ich, es ist auch schwieriger geworden. Also je größer man wird, desto schwieriger wird es, Content zu produzieren. Mhm. Jetzt sagen wir einfach mal storytechnisch auf Instagram, man muss extrem aufpassen, was sagt man, was zeigt man, was macht man, damit man eben kein
Shitstorm.
Negatives Feedback bekommt oder damit man eben nicht im schlimmsten Fall gecancelt wird. Also man muss echt extrem aufpassen und so verliert man auch so ein bisschen die Motivation, weil jeder will Realness, aber niemand erträgt sie.
Oh, also, du hast auch perfekt auf den Punkt beschrieben. Jeder will Meinungsfreiheit, bis du deine Meinung kundtust und sie dir nicht passt.
Richtig. Also jeder will sehen, wie lebt man wirklich? Wie ist es wirklich als Eltern da sein? Wie ist es wirklich mit drei Kindern? Aber zeigt man dann ein Zuhause, was im Chaos ertrinkt, ist es, oh, aber das würde ich meinen Kindern nicht vorleben.
Wie unordentlich.
Also wie könnten ihr so sein? Also jeder will sehen, wie es wirklich ist, aber kann nicht damit umgehen. Oder meint dann, alles besser machen zu können oder zu wollen. Das finde ich ein bisschen schwierig.
Glaube ich.
Und deswegen ist es auch immer schwieriger, Content zu produzieren, weil man einfach viel mehr drauf achten muss.
Mhm. Also bei mir würde schon fast eine Blockade einsetzen, wenn ich auf so viele Dinge achten muss, würde.
Ja. Was aber nicht bedeutet, also die Aussage, dass wir content-technisch am Peak sind, dass wir jetzt damit aufhören. Also wir werden weiterhin immer Content produzieren, einfach allein schon für die Community, weil, wie gesagt, ohne die wären wir nicht hier, wo wir heute sind und wir wollen denen so lange, wie es geht, immer noch diese Freude senden, die sie haben, wenn sie unsere Videos anschauen.
Finde ich gut.
Ja.
Eine letzte Frage habe ich noch, bevor wir zum Schluss kommen. die mir so jetzt im Kopf rumschwirrt, nachdem ich euch jetzt 2 Stunden lang fast erleben durfte, die stelle ich jedem Einzelnen von euch. Was ist Liebe für dich?
Wow. Es ist schwer, was ist Liebe in kurzen Sätzen runterzubrechen.
Nimm dir Zeit.
Also jetzt für mich persönlich ist...
Für dich.
Für mich persönlich ist Liebe Benny, also und meine Kinder. Es ist einfach so, Liebe ist für mich Ehrlichkeit, Loyalität, Rückhalt, mein Safe Space. Also mein Safe Space ist für mich Liebe und das ist mein Zuhause.
Dem habe ich rein gar nichts hinzuzufügen.
Nein, so leicht kommst du mir nicht davon. Du darfst sie nicht kopieren. Ja,
also Liebe ist wirklich ein Gefühl, was man einfach irgendwann mal hoffentlich darf das jeder irgendwann mal in seinem Leben erleben, aber das Gefühl bekommst du einfach irgendwann von deiner Frau und von deinen Kindern, die bedingungslos an deiner Seite sind, ohne Wenn und ohne Aber, und die dich so nimmt, wie du bist, mit deinen ganzen Ecken und Kanten. Und die jeden Tag aufs Neue zeigen, was für ein toller Mensch du eigentlich bist und warum du den Platz in deren Leben hast, den du eben hast, ja.
Bevor wir Schluss machen, noch ein großes Dankeschön an Sky für die Unterstützung dieser Folge. Wenn ihr gerade auf der Suche nach der nächsten Serie, einer spannenden Doku oder einfach nach etwas seid, bei dem man sich völlig festschauen kann, dann schaut euch das aktuelle Sommer-Special von Sky an. Denn für sage und schreibe 19,99 € im Monat bekommt ihr das volle Entertainment-Paket von Sky. Serien und Filme inklusive Netflix und Paramount Plus und dazu noch das komplette Sportpaket mit Highlights wie der Formel 1 oder der Premier League. Alle Infos findet ihr hier unten in der Beschreibung. Ich kann nur eins sagen, schnell sein lohnt sich, denn das Angebot gilt nur für kurze Zeit und jetzt geht's weiter mit der Folge. Würdet ihr sagen, das ist der Sinn des Lebens?
Ja.
100%.
Ich würde alles andere dafür aufgeben, nur um das zu bewahren.
Die Liebe?
Was und die Liebe ist auch ein Beweis, also für mich der eindeutigste Beweis dafür, dass dieses ganze Ding, in dem wir uns befinden, nicht einfach so entstanden ist.
Meinst du, jetzt sind es noch mehr Fragen. Meinst du, wir wurden irgendwie erschaffen, dass sich vielleicht Menschen begegnen im Leben, die füreinander bestimmt sind?
Auch, natürlich, denke ich schon.
Würdest du sagen, ihr wart schon immer füreinander bestimmt?
Das Gefühl habe ich, wenn ich so drüber nachdenke.
Du hast ein ganz tolles Wort vorhin gesagt, was für mich auch sehr wichtig ist, und zwar bedingungslos. Und das ist in der heutigen Zeit leider auch wieder, in der wir leben, ein sehr seltenes Gut, bedingungslose Liebe. Denn das heißt, zu lieben, ohne was zu fordern. Und leider sind wir Menschen heute dazu geneigt, mit allem, was wir tun, nicht nur in der Liebe, wenn ich was tue, dann habe ich automatisch diese Haltung, dass ich was fordere von dir. Bedingungslose Liebe ist, ich liebe dich, ohne was von dir zu erwarten. Und zwar mit allem, was ich habe. Und von allem, was ihr hier heute erzählt habt, von eurer Reise, was ich mitbekommen habe, das ist ja so das erste intensive Gespräch auch zwischen uns. Die Quintessenz für mich und das Tollste an euch beiden ist nicht euer Erfolg als Creator, als Unternehmer, sondern als Paar, als Menschen, die ihr euch liebt und kennengelernt habt und eure Story und was euch zusammengeschweißt hat und wie ihr zusammen seid und zusammen bleibt und dass das Cross Fingers ein Leben lang auch so bleiben wird bis ans Ende eurer Tage. Denn ich glaube, auch wenn es Hater draußen gibt, schämt euch, seid ihr tolle Menschen, ein tolles Paar und noch viel tollere Eltern.
Vielen Dank.
In diesem Sinne, danke, dass ihr meine Gäste wart.
Sehr gerne sogar.
Danke, dass wir da sein durften.
Dass wir hier sein durften. Hat sehr viel Spaß gemacht. Bis in 12 Jahren.